Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch eine Bitte an euch. Wie ihr ja wisst, hat der Berliner Bürgermeister uns ja schon eine Auszeichnung gegeben für Benes Spermiogramm. Aber jetzt kann unser Podcast hier, Mom and Dad Jokes, auch einen Preis bekommen.
Ihr könnt nämlich für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis und alles, was ihr dafür tun müsst, ist in die Shownotes zu gehen und den Link anzuklicken.
Würden wir uns sehr drüber freuen und unter allen, die abstimmen, verlosen wir eine Probe von Benes. Na, ihr wisst schon.
Ich fange an.
Okay.
Ja. Nämlich diese Freie.
Nee, ich fange an. Weil man kann das irgendwie anhand von irgendwelchen Winkeln erkennen, ob das jetzt ein sehr mächtiges weibliches Geschlechtsorgan ist oder einfach ein männliches.
Krass, aber ja, nee, du bist total schwanger. Das ist also vierter Monat, ist richtig schwanger.
Hast du da Daten, Fakten für uns?
Nein.
Zahlen?
Nee, nein.
Okay. Das habe ich doch auch gesagt, als ich das erstmal deine Hose aufgemacht habe.
Richtig.
Beeindruckender Ort. So leicht drauf kauen. Nicht, dass ihr es komplett durchbeißt. Nicht so, als würdet ihr es essen wollen. Und dann kaue ich da so lange drauf rum, bis das so eine matschige Geschichte ist. Und dann
wir sind beim Ingwer noch, ne?
Mom and Dad Jokes.
Der Podcast für Moms and Dads. Und die, die es gerne wären.
Und für Jokes.
Wow.
Und die, die mit Kindern gar nichts anfangen können, die dürfen natürlich auch zuhören.
Für euch machen wir einfach ein paar untenrum Gags.
Hallo Leute. Und herzlich willkommen zu Mom and Dad Jokes. Folge 32. 32.
Oh, das ist ja was ganz Neues. Ich wusste gar nicht, dass du Japanisch kannst.
Ja, gar nicht gut.
Krass, da war ich jetzt richtig überrascht von, dass da was
Wovon?
Neues kam. Dass da was Neues kam.
Ja, ich, nee, weil du dich immer beschwerst, oh, ist alles so langweilig, ich habe keine Lust mehr, ich will das nicht mehr machen. So, nee, ja, dann kriegst du jetzt was Neues, nimm das.
Ja, ich wollte gerade schon ansetzen, zu sagen, wenn es eine Festanstellung wäre, dann würdest du dich mit deiner Zeitkarte bei der Arbeit einstempeln, 15 Sekunden später wieder ausstempeln, weil du in diesem Intro immer nur sagst, hallo Leute, ich freue mich richtig.
Ja, das ist Routine, das ist gut, das gibt mir Sicherheit und dir auch und den Leuten da draußen auch. Die wissen direkt, ah, hier bin ich.
Apropos hier bin ich, möchte ich noch jemanden hier lassen, damit nämlich, wenn ihr gleich diese Folge hört, nicht wahnsinnig werdet, weil ihr denkt, Ariana, wann sagst du es denn endlich? Ein kleines Zitat von Stromberg. Ich werde es nicht weiter kommentieren, ihr werdet es gleich hören. Und zwar lautet das Zitat Nummer 2: Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt in die Folge und zwar zum 2. Dezember 2023, Schwangerschaftsmonat 4. Was heißt das auf Japanisch?
Quattro. Hallo Ari.
Oh.
Wow. Das war meine Flüsterstimme.
Was ist denn da los?
So, hi.
Hi. Das war nicht deine Flüsterstimme, nee, das war deine, meine Stimmbänder lösen sich gerade auf durch ein Säurebadstimme. Das könnte eine ganz besondere Form der Folter sein. Ich denke da sofort an so bestimmte Serien, so Homeland oder so.
Homeless?
Homeland hieß die, glaube ich. Hast du Homeland geguckt?
Nein. Aber ich habe so die ganzen Iconic-Serien nicht geguckt. Auch
ich habe dich ja mal irgendwann durchgeprügelt.
Game of Thrones und Breaking Bad hast du mich
durch alle 5 Staffeln hintereinander weg. Wir haben Wochen gebraucht, wenn nicht Monate.
Sind nicht rausgegangen.
Ja. Aber es war cool, musst du zugeben, oder?
Ja, war cool.
Nee?
Bei so Serien mit so vielen Staffeln ist, ich habe immer das Gefühl, irgendwann, Leute, komm, hab den Absprung nicht geschafft, irgendwann ist auch gut. Finde ich besser, wenn man sagt, okay, hey, das ist eine mega erfolgreiche Serie, 3. Staffel und tschüss.
Ja.
Also ist genauso wie bei, was hier, das haben wir, How to Get Away with Murder. Haben die sich verstrickt, ey.
Ja, das stimmt. Das ist so absurd geworden.
Das war wirklich so, die haben aber noch eine Ecke und noch eine Ecke, das war dann irgendwie, oh nee.
Das Interessante finde ich auch, es gibt Serien, da liebe ich es, wenn es ein bisschen unrealistisch wird und abdriftet. Und es gibt Serien, da hasse ich es, weil da verlieren die mich, weil ich denke, das würde niemals so passieren, Leute.
Ja,
niemals.
Ja.
Und bei How to Get Away with Murder war es so.
Ja.
Es war super spannend, aber wir spoilern noch nicht, keine Angst. Aber es war schon ab einem bestimmten Punkt, dass ich dachte, okay, also wenn jetzt noch ein Zombie um die Ecke kommt, das wäre das Nächste, was.
Das war bei Suits, war das auch so. Das wurde immer schlimmer und es war wirklich so, die haben sich immer weiter, also wirklich, ich hasse das, wenn die Charaktere sich einfach so immer weiter in die Scheiße reiten und du merkst einfach, es gibt keinen Ausweg mehr.
Weißt du, was ich hasse?
Sag mal.
So Laber-Podcasts oder Podcasts, wo die über Serien reden.
Ach so. Ja.
Also wenn
sind wir jetzt zum Glück nicht. Wir sind ja ein Schwangerschaftspodcast.
Ja, der über fucking Serien redet.
Das ist ein ganz neues Genre.
Genre.
Ich wollte noch was anderes sagen.
Warte, wenn es Podcasts gibt, die über Film oder Serien gehen, dann höre ich mir die ja gezielt an. Ich war zum Beispiel schon beim lieben Freund und Kollegen Steven Gätchen ein oder zweimal zu Gast.
Ich nicht, witzigerweise.
Ja, du nicht.
Ja.
Toller Mann.
Ich gucke mir den immer auf dem roten Teppich an. Das, Steven? Das liebe ich.
Ach so, ja. Wegen der Interviews, ne? Mhm. Ja.
Charmant. Dem würde ich auch ein Interview geben.
Der würde dich nur nichts fragen.
Ja.
Jedenfalls, dann guckt man sich das ja, dann hört man sich das gezielt an, weil man was über, genau, über Serie oder Filme wissen will. Wenn ich aber Podcast höre, weil ich das Host-Duo oder ja, meistens sind es zwei.
Ein Host-Duo
mag oder witzig finde oder unterhaltsam und dann rutschen die auf einmal in so ein faktisches Serienbesprechen ab. Da bin ich kurz vor der Fast-Forward-Taste.
Okay, aber wir haben ja jetzt nicht faktisch irgendwelche Serien besprochen. Wir haben gesagt, dass die sich irgendwie ein bisschen verrannt haben.
Das und ist faktisch besprechen.
Und,
das ist
und
für mich
nicht gesagt, dass in Folge so und so da ein anderer Regisseur oder eine andere Regisseurin war. Und deswegen
ist noch schlimmer.
Ja.
Nee, aber das, was wir gemacht haben, reicht mir schon. Da wäre ich schon raus.
Ich bin mir aber tatsächlich, und das sage ich jetzt komplett ohne irgendeine Arroganz, ich bin mir sicher, dass Leute schon interessiert daran sind, was ich über Serien denke.
Mit welcher Begründung?
Hab da einen guten Geschmack.
Ja.
Ja.
Naja, gut.
Ich habe dreimal The Last Dance geguckt. Zum Beispiel.
Dieser Tanzfilm?
Nee, die Michael Jordan Doku.
Oh, okay. Also,
und jetzt merke ich gerade, dass es keine Serie Fußball. Ist, eine Doku. Ja. Naja.
Nee, was ist das? Basketball.
Ja, jetzt tu doch nicht so.
Ich musste gerade echt drüber nachdenken. Ja. Bei dir weiß man nie. Rapper, Basketballer. Was gibt's
Michael
noch?
Jordan ist schon ziemlich eindeutig.
Michael Jordan, ja.
Außer es ist Michael B. Jordan, das ist dann wieder ein Schauspieler. Okay.
Wir kommen jetzt mal wieder zum Thema zurück.
Nämlich, ich wollte nämlich was sagen.
It's beginning to look a lot like Christmas. Da wäre ich vorsichtig, weil ich kann ja, wie wir alle wissen, nicht gut rechnen. Das heißt, ich kann jetzt nicht in die Zukunft rechnen, wann diese Folge erscheint. Weil
ach,
man
jetzt
diese
hören
Folge
die sich irgendwie, also Hochsommer und dann hören die Leute sich.
Richtig.
Ah, das
deswegen
tut mir leid. War nur Witz.
Das würde ich draußen lassen. Aber ja, zur Einordnung kann man ja mal sagen, wir befinden uns am 2. Dezember 2023. Das ist das heutige Datum.
Ja.
Und wir haben das letzte Mal vor, ich glaube, ungefähr knapp gut approximately Pi mal Daumen 2 Wochen aufgenommen. Da war ich, glaube ich, einen Tag vor Abschluss der 12. Woche, sprich einen Tag vor der 13. Woche. Und die erste Feindiagnostik stand an. Genau, das alles ist jetzt ungefähr 2 Wochen her. Heute, am heutigen Samstag, habe ich wieder Wochenwechsel. Bin genau jetzt ganz freshly in der Schwangerschaftswoche 15. Und ich würde sagen, ist echt, wir müssen uns ja noch ganz neu reinfinden. Wir sind ja diese in dieser Wanne entlassenen wilden Tiere. Jetzt haben wir ja gar nicht mehr dieses, dann war der Termin. Oh Gott, jetzt muss ich mal ganz kurz rechnen. 4, 8, 12, 16. Wir sind im 4. Schwangerschaftsmonat. Habe ich das richtig gerechnet?
Bitte.
Woche 15, 4, 8. Ja. Ne? Bis zur 16. Woche geht der 4. Monat.
Das ist ganz schön weit. Wenn man sich das so anhört. Also wenn mir jetzt irgendjemand kommt random auf mich zu auf der Straße und sagt, hey, ich bin im 4. Monat schwanger. Ich sag, ah krass, du bist richtig schwanger.
Und dann sagst du, krass, du bist doch ein Mann.
Krass, aber ja, nee, du bist total schwanger. Das ist also 4. Monat ist richtig schwanger.
Ja, ne?
Das ist nicht mehr so, ja, mal gucken, ja, ich weiß noch nicht genau. Und deswegen, also aber ich fühle mich mittlerweile auch so.
Sei mal kurz ruhig.
Der Hund träumt.
Das macht er mit Absicht, dass der immer, wenn ich sage, sei mal kurz ruhig, dann hält er die Klappe. Der macht immer so Psychogeräusche, als würden wir hier so... Es gibt viele Serien, wo jemand plötzlich aus dem Keller kommt.
Wieder Serien jetzt erst.
Das, warte, ich versuche das Wort Serien zu vermeiden. Wir gucken ja sehr gerne Thriller-Folgen.
Mhm.
Und es gibt wirklich erstaunlich viele Thriller-Plots, in denen, also die Person kommt leider meistens nicht raus. Das ist dann das große Problem der Geschichte. Aber die Person würde gerne rauskommen. Auf jeden Fall ist sie im Keller. Was wir da nicht schon alles gesehen haben. Dieser Glaskasten, der im Keller war, wo sich jemand drin befunden hat. Dann haben wir eine Serie gesehen, wo jemand ein Haus gebaut hat und jemanden da in den Keller irgendwie rein. Also irgendwie sind oft Leute in Kellern. Und ich finde...
Das ist ein guter Ort, um Leute zu verstecken.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, der Hund klingt manchmal so, weil das kommt bei den Serien nämlich auch oft vor. Dann gehen zum Beispiel so HandwerkerInnen durchs Haus und auf einmal hört man so ein Klopfen und dann sagen die, was war das? Und dann sagt der oder die HausinhaberIn, ich weiß nicht, was sie meinen. Und dann hört man das Klopfen wieder. Ach das, ja, da ist die, in der Gasleitung ist was defekt. Da sollten sie aber schnell einen Fachmann holen. Ja, ja, das machen wir nächste Woche. Und danach gehen die runter und dann gibt's auf die Fresse für das Opfer, was da eingesperrt wurde, weil es sich bemerkbar gemacht
hat.
Ja,
es sollte die Fresse halten.
Ja, und so klingt Baloo, finde ich, ganz oft so.
Aber wie wäre denn? Wie der Täter oder wie das Opfer? Ich verstehe dieses ganze Bild nicht gerade.
Das Opfer. Als würde er gerade an der Kellertür von innen so... Mit so einer Mundfessel oder wie heißt das? So ein Mund? Ein
Knebel.
Ein Knebel. Wie mit so einem Knebel. So Gagball. Klingt er, wenn er neben uns immer liegt und schläft und dann immer so.
Ja, der hat wieder Angst, dass du ihn wieder in den Keller einsperrst.
Wir haben gar keinen Keller. Achso, ja. Doch, wir haben einen Keller, aber ja.
Der passt ja nicht rein.
So.
Ja.
Zurück, also genau, 4. Schwangerschaftsmonat, relativ weit. Letztes Mal noch in der 12. Woche. Und ich würde sagen, ach so, genau, wir haben jetzt nicht mehr, da war ich stehen geblieben, dieses, dass wir die Termine so durchbesprechen, ne? Jetzt
Nein.
wurde das gespritzt, das jetzt ist, machen wir das, als nächstes das steht das
Freestyle,
an.
Freestyle-Pregnancy.
Genau. Wir sind jetzt in einer freien Schwangerschaftswildbahn und ich würde sagen, ich finde das für einen locker flockigen Einstieg doch ganz gut, wenn wir einfach mal so eine Statusaufnahme machen, wie es uns jetzt im 4. Monat, wie es uns so ergeht.
Ja.
Wer fängt an?
Ich fange an.
Okay.
Ja. Nehme ich diese freie...
Nee, ich fange an.
Nee, ich fange an. Balu fängt an. Balu fängt an. Weil wir gerade in dem Bild des Kellers waren, in dem Bild der freien Wildbahn waren, ich bin da angekommen. Ich bin da, ich stapf da schon so alpha-mäßig durch die Savanne.
Ja, du bist ja auch hier unser großes Optimismus-Vorbild.
Ja, genau. Ich bin jetzt werdender Vater und tatsächlich ist es auch so, dass ich es jetzt schon den ersten Leuten zum Beispiel bei der Arbeit gesagt habe.
Stimmt.
Ja. Weil, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir waren ja auch schon bei der Feindiagnostik und
kommen wir gleich noch zu?
Genau, da kommen wir gleich zu. Und das war für mich persönlich einfach so ein gefühlter Schritt, wo ich mir dachte, ich werd Vater. Das sag ich jetzt allen.
Warst du, beziehungsweise ich weiß ja, dass du vorher ein bisschen aufgeregt warst, ne, bevor du es erzählt hast. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
Da war ich tatsächlich, sag mal, freudig erregt. Ja? Freudig erregt nennt man den Zustand, glaube ich. Aber es ist natürlich trotzdem auch eine Veränderung, ne? Also, irgendwie ein Kind kriegen bedeutet automatisch auch irgendeine Menge Dauer an Elternzeit zum Beispiel. Ich habe da ja auch gewisse Vorstellungen, die hatte ich natürlich schon im Hinterkopf.
Hast du aber noch nicht geäußert?
Habe ich aber noch nicht geäußert. Und habe das erstmal angekündigt, aber das wurde, es waren auch, sag mal, ich bin seit 10 Jahren in der Firma und das sind zwei meiner längsten Kollegen und mein Chef.
Klang wie Stromberg.
Ja.
Ja, mein Name ist Bernd Stromberg, ich bin seit 10 Jahren in der Firma, genau. Dann wären wir wieder bei Serien.
Ja. sind halt langjährige Freunde und Kollegen und auch einer von den beiden auch mein Chef und haben sich halt riesig gefreut. So,
ja.
Das also völlig, völlig uneingeschränkt, einfach nur gefreut.
Ja.
Haben auch beide, Kinder. Oder alle, denen ich es bisher gesagt habe, haben Kinder und haben sich alle riesig gefreut und wissen ja auch um unseren Weg quasi. Und daher umso doller.
Ja. Und tatsächlich diese Nachricht überbringen, das war ja jetzt in den letzten Wochen ganz großes Thema bei uns. Und was ich sehr interessant fand, war, es gibt ja aus unserer Familie, vor allem so deiner, so paar Personen, die ein bisschen enger involviert waren in die Behandlung. Gar nicht mal, weil wir jetzt einen Unterschied gemacht haben und gesagt haben, der erzählen wir es nicht und dem erzählen wir es, aber der wieder nicht. Sondern das ergibt sich ja manchmal so, dass man mit bestimmten Verwandten innen mehr teilt und irgendwie erzählt, heute haben wir wieder einen Termin in unserer in der Kinderwunschklinik und da kriegen wir das und das Ergebnis. Dann fragt die Person nach und sagt irgendwie, deine Schwester zum Beispiel war da sehr involviert und sehr nah dran. Und
ich glaube, die hat Zugriff auf unseren Kalender, ehrlich gesagt.
Hast du die mal aus Versehen eingeladen? Ja. Und dann ist natürlich naturgemäß so, dass ein paar Leute aus dem Familienkreis schon eher Bescheid wissen als andere. Und das war, weil du jetzt gerade sagst, dass das bei dir jetzt so anstand, das Kollegen zu erzählen oder Kollegen und Kolleginnen.
Also den ersten externen.
Genau, aber das fand ich tatsächlich war eine interessante Erfahrung, dass dadurch, dass es so eine leichte Diskrepanz gab, beziehungsweise wir Familienmitglieder hatten, die es schon wussten und welche, die es nicht wussten. Und wir nach und nach denen, die es nicht wussten, das erzählen wollten und uns dann aber auch Zeit dafür nehmen, uns mit denen verabreden und jetzt nicht einfach nur ein Bild schicken. Und da ich habe mich in der Situation teilweise wiedergefunden, dass ich ganz schön Druck verspürt habe, weil dann manchmal so Familienmitglieder gefragt haben, habt ihr es denen jetzt schon gesagt, weil ich treffe die nachher, ja. Ich würde gerne mit denen schon drüber reden oder ich würde die die wollten jetzt das nicht die Big News revealen und das denen dann erzählen und uns das vorwegnehmen, aber es hat dann schon irgendwann, ich glaube ungewollt, von denen nicht gewollt, aber es hat auf mich Druck aufgelöst, dass dann so gefragt wurde, habt ihr es denen jetzt, ich kann es jetzt gar nicht mehr so lange für mich behalten. Ich
dachte, ja genau,
so,
das ist nämlich die Grundlage für dieses Nachfragen, ob wir es schon gesagt haben, war die Angst, dass über Jahrzehnte bewiesene Angst, berechtigte Angst, sich zu verplappern, weil man es schon weiß.
Ja.
Und natürlich auch eine super schöne Nachricht, die man gerne teilen würde. Ne? Das ist ja dann auch nochmal,
ja.
Wenn es jetzt irgendwas Egales wäre, so ich habe mir neue Schuhe gekauft und das habe ich meiner Schwester erzählt, dann rennt die nicht zu Hause rum, oh mein Gott, ich muss es einem erzählen.
Ihr wisst nicht, was bei Bene passiert ist.
Ja, aber das ist ja eine tolle Nachricht.
Und
alle,
wo wir ja.
alle ja. Auch die nicht involviert waren, eng, die wussten ja trotzdem, dass wir es versuchen.
Ja.
Und da im Prinzip, ja.
Kann
ich auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite kann man auch sagen, komm, jetzt reiß ich mal zusammen.
Ja, da steckt ja auch bei niemandem ein böser Wille dahinter oder
nein,
jetzt wirklich
nicht.
Die Absicht, irgendwem Druck zu machen. Aber natürlich, wenn man dann immer wieder so eine Nachricht bekommt, so habt ihr es jetzt schon gesagt, weil ich will mich nicht verplappern und wissen die schon, ich bin schon so aufgeregt. Das übt dann trotzdem Druck aus, auch wenn es nicht gewollt ist, weil ich dann zwischendurch natürlich das Gefühl habe, es wird so gefordert quasi indirekt. So könnt ihr es jetzt mal sagen, damit wir uns frei darüber unterhalten können. Auch wenn es nicht beabsichtigt war, das weiß ich. Aber trotzdem war es dann zwischendurch so, dass das löst dann manchmal so einen Widerstand in mir aus, weil ich denke, ich möchte es frei entscheiden können, wann es halt passt oder wenn ich weiß, wie wir es sagen wollen oder wie auch immer. Aber ja, das fiel mir gerade ein. Und ich muss sagen, die letzten 3 bis 4 Minuten war ich leicht unkonzentriert, weil ich die ganze Zeit überlegt habe, als wir gerade kurz über Stromberg geredet haben oder als der Name kurz fiel, Moment. Also es gibt 2 Zitate von Stromberg. Christoph Maria Herbst, Ikone der deutschen Film- und Fernsehgeschichte, die ich immer im Kopf habe zu Stromberg. Und ich war deswegen abgelenkt, weil mir das zweite einfach nicht mehr einfällt. Ja. Das eine ist, man soll den Füller nicht in Firmentinte stecken.
Ja, ist ja schon sehr alt vor, ja.
Ja, aber ich habe es von Stromberg und ich weiß, dass ich Stromberg, ich war nach meinem Abi 1 Monat bei meinem Onkel, meiner Tante in Bonn und habe bei denen einen geilen Sommer verbracht und sind um die Häuser gezogen. Nee, wirklich, wir waren alle noch jung, keiner hatte Kinder, vor allem die nicht. Und da habe ich viel Stromberg geguckt.
Ja, ich habe Stromberg auch komplett
gesuchtet. Und das war 2007. Das heißt, oh mein Gott, das ist so unfassbar lange her, das gibt's ja nicht.
Das ist lange her.
Ich kann es gerade nicht ausrechnen, aber ungefähr so 16 oder so.
Ja.
Ja, jedenfalls so alt ist es und man soll den Füller nicht in Firmentinte stecken. Und das andere Zitat, das fällt mir nicht ein.
Aber das ist ja auch jetzt bis jetzt nicht eingefallen. Das dieses ein Büro im Hund, ein Hund im Büro.
Nein. Es gibt 2 für mich ikonische Zitate, die ich immer mit Stromberg verbinde, die mir sofort einfallen und die mir auch oft einfallen. Das eine ist das mit dem Füller,
ja.
Das andere, I
das
don't
andere
know.
Vertan sprach der Hahn und stieg von der Ente.
Nee.
Das
ist auch nicht Irrtum, sagte der Igel und stieg von der Klobürste.
Ja.
Nee.
Ich weiß nicht, ob das bei Stromberg vorkam.
Vielleicht fällt es mir noch ein, dann droppe ich es auf jeden Fall nochmal, weil darauf warten ja alle jetzt wahrscheinlich sehr gespannt, ne?
Ja.
Ja. Okay. Wir sind immer noch.
Unbefriedigend Sachen anzukündigen, an die man sich nicht erinnert und dann das auch nicht aufzulösen.
Na, vielleicht kommt es ja noch. Dann können wir, bleiben jetzt alle wenigstens mal bis zum Ende dran. Cliffhanger. Ja. Wir sind immer noch in unserer Einleitungsfrage, wie es uns gerade geht.
Ach so, wie geht's dir denn?
Mir geht es folgendermaßen, mir ist immer noch wahnsinnig schlecht.
Gut.
Und langsam habe ich so das Gefühl, dass diese Prognose von wegen, dass das in der 12., 13. Woche irgendwie so aufhört, bei mir nicht eintritt.
Ja.
Ich muss aber dazu auch sagen, bei meiner Schwester war das sehr extrem. Die hatte diese Hyperemesis, das heißt dieses wirklich ganz heftige Erbrechen mit, das hatten wir glaube ich schon mal erzählt, oder? Dass sie uns mit einem Eimer in dem Arm die Tür aufgemacht hat, als wir geklingelt haben. Also ganz schlimm. Ganz so doll ist es bei mir nicht, worüber ich auch froh bin, weil wie sicherlich alle wissen, habe ich eine Emetophobie, das heißt eine wirklich übertriebene, überzogene, krankhafte Angst vorm Erbrechen. Da muss ich auch auf jeden Fall nochmal ran. Weil so kann ich auf jeden Fall nicht durch die Schwangerschaft und vor allem nicht durch ein Kind durchgehen.
Nee, also das wäre eh krass, wenn du
also
durch ein
Kind
durchgehen könntest.
Also das wirklich auf gar keinen Fall. Ja, und ich bei mir war es ja schon relativ früh, dadurch, dass wir eine künstliche Befruchtung hatten oder eine IVF, eine assistierte Befruchtung, wissen wir, wann da was eingesetzt wurde und wann sich das ungefähr eingenistet hat. Und wirklich exakt mit der Einnistung oder kurz davor sogar schon sehr früh fing das an mit dieser Übelkeit. Und sie hält bis heute an. Also ich habe wirklich schöne Momente immer am Tag. Morgens beim Zähneputzen muss ich sehr oft würgen.
Mhm.
Abends geht's, morgens ist ganz schlimm. Dann habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, dass ich gerade meine Nahrungsergänzungsmittel, meine Kapseln nicht runterbekomme, weil die so groß sind und es ist so dick, das runterzuschlucken, das funktioniert nicht.
Habe ich schon mal gehört.
Wow, wow. Dann, das, da bin ich mir gerade unsicher, ob ich das letztes Mal nicht schon erzählt habe. Es hält auf jeden Fall weiterhin an. Wenn ich Fleisch sehe, muss ich würgen. Also vor allem so große Stücken, so Steak, Burger, aber auch so geschnetzeltes Rindfleisch. Oh, kommst du mir jetzt gleich schon beim drüber sprechen wieder hoch. Ja, also das ist sehr extrem, aber die meine Übelkeit, die hält sich auch an keine Regeln. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nur bei Fleisch Übelkeit habe, sondern das ist fast, also es zieht sich durch den ganzen Tag. Und was ich auch krass finde, ist, es gibt doch diesen Satz, den gibt es ja auch noch nicht so lange, dass man nicht für zwei essen muss. Mhm. Früher war das ja so, ja. Da hat man ja gesagt, wenn eine Frau schwanger ist.
Meine Oma wurde in die Mastkur geschickt.
Das hast du mal erzählt. Sie wurde in die Mastkur gesteckt, und weil sie schwanger war. Und warum nochmal?
Meine Oma war super schlank, ist dann schwanger geworden und war nach wie vor sehr schlank.
Mhm.
Und damals hieß es.
Also eine schlanke Schwangere.
Eine schlanke Schwangere. Ja. Und damals,
hast du da Daten, Fakten für uns,
nein.
Zahlen?
Nee, nein.
Okay, schade.
Und damals hieß es halt noch, du isst für zwei und das ist zu wenig und das Kind kann nicht gesund sein oder was auch immer. Und dann wurde die in eine Mastkur geschickt.
Ja, absurd.
Und hat so viel zugenommen, was ja auch nie wieder losgeworden ist. Einfach so viel Fettreserven eingelagert, das ist nie wieder wirklich losgeworden.
Und erinnerst du dich noch, hat sie dir erzählt, was sie da so essen musste?
Nee. Ich denke mal einfach, also vor allem wahrscheinlich auch einfach nicht gesund und einfach viel wahrscheinlich.
Geiles Leben, was ist ihr Problem?
Urlaub im Sahnetortenland.
Unser Leben.
Ja.
Nee, aber.
Von was es damals so gab, da gab es ja keine Oreos oder Gummibärchen oder sowas. Die hat wahrscheinlich wirklich
gibt natürlich
so,
noch viele andere tolle Kekse wie Prinzenrolle oder.
Die hat wahrscheinlich wirklich einfach so Sahnetorte. Also vielleicht auch nicht gefährliches Halbwissen, würde ich mal behaupten.
Naja, da muss ich kurz intervenieren. Also vielleicht hatten die jetzt nicht Süßigkeiten, die du jetzt gut findest, aber erstens hatten sie ja trotzdem Süßigkeiten und zweitens, was ich vermute, ist, dass die eher super fettreich und schwer gekocht haben.
Ja, wahrscheinlich
ich
auch.
Ich könnte mir vorstellen,
so dreimal am Tag einfach so Hacks.
Ja, so ganz dicke Hausmannskost mit Sahnesoßen und so viel saure Sahne.
Ja, gut.
Weißt du noch, was das für eine Einrichtung war, wo deine Oma das
Nein,
gemacht hat?
Ich war nicht dabei. Ich war, wie gesagt, noch nicht.
Hast du dir nicht, wenn sie dir das erzählt hat, dir Notizen gemacht? So hätte ich es gemacht.
Nee.
Schade. Nee. Ja.
Werbung.
Du, Bene.
Ariana.
Hast du eigentlich schon mal irgendwas im Leben gemacht oder ausprobiert, wo du vorher gedacht hast, oh nee, das ist gar nicht mein Fall, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und dann hast du es getestet und danach gedacht, das ist ja eigentlich total geil.
Außer Sex, meinst du?
Ja.
Habe ich tatsächlich, nämlich Sauce Bernays. Ich bin großer Soßenfreund.
Gesundheit.
Ja, großer Soßenfreund bei allem, was so rote Soße, Bolognese, Ketchup und so, ne? Aber weiße Soßen, Mayo und so, gar nicht, überhaupt gar nicht. Aber Sauce Bernays hatte ich dann einmal, ich habe mir ein Steak bestellt, da war Sauce Bernays dabei, wollte ich eigentlich nicht. Habe ich schon innerlich so, will ich nicht. Habe ich probiert, mega, mega lecker.
Okay, das heißt, du hast es nicht bereut, dass du es gemacht hast.
Nee.
Ich hatte nämlich mal ein ähnliches Erlebnis und witzigerweise hat es auch mit einer roten Soße zu tun, aber nicht fürs Essen, sondern mit meiner Periode. Wow. Ja. Und zwar, ich habe alle möglichen Hilfsmittel und Gadgets so im Laufe der Jahre benutzt und eine Freundin hat mir vor sehr, sehr vielen Jahren mittlerweile von Period Panties erzählt, also von Periodenunterwäsche. Und ich konnte mir das absolut nicht vorstellen. Ich glaube, mein Fehler war auch, dass ich mir eine ganz normale Unterhose aus Baumwolle vorgestellt habe, die dann Blut auffangen soll, was für mich wie ein absolut leeres Marketingversprechen klang. Ist natürlich ein Irrglaube, denn so sind Period Panties ja gar nicht aufgebaut. Dann habe ich mal eine ausprobiert und ich glaube, ich werde nie wieder was anderes benutzen. Also jetzt im Moment bin ich ja schwanger, deswegen bekomme ich meine Periode nicht. Aber danach werde ich sie auf jeden Fall wieder benutzen und es gibt auch Mama Panties. Erzähle ich gleich, was es ist. Erstmal, passend dazu, es könnte passender nicht sein, ist unser heutiger Werbepartner The Female Company. Das Beste, dazu kommen wir auch gleich nochmal, der The Female Company Shop ist im PMS-Sale und da bist du 50% reduziert. Und jetzt mal zum Kern der Sache, Periodenpanties. Die sind nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Also was ihr da auf gar keinen Fall habt, davor hatte ich dann nämlich auch Angst, ist dieses Windelgefühl. Habt ihr nicht. Es ist wirklich, ich finde, so gut wie gar kein Unterschied zu normaler Unterwäsche. Ihr habt eine Tragedauer von so 8 bis 12 Stunden und, das finde ich faszinierend, kein Nässegefühl. Also du als Mann weißt ja eh nicht, wie das ist, wenn man so ungefähr einmal im Monat wenn blutige Flüssigkeit den Körper verlässt.
Ich kenne das, wenn ich so vom Rad fahre, also wenn ich von der Arbeit nach Hause komme.
Wenn du das Knie aufgeschürft hast.
Wenn ich von der Arbeit mit dem Rad komme und so ein bisschen so, weißt du, so Arschwasser habe, da habe ich auch so ein bisschen so eine nasse Unterhose.
Ja, es ist ein bisschen anders. Also bei der Periode ist es ja so, dass du über einen Zeitraum meistens zumindest von ein paar Tagen halt je nach blutender Person ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Blut verlierst und das irgendwie auffangen musst. Und ich finde, nichts ist doch naheliegender, als es mit dem aufzufangen, was man sowieso trägt, und das ist halt die Unterwäsche. Deswegen bin ich ein Riesenfan, weil man sich eben nichts einführen muss. Man hat keinen Fremdkörper in sich, sondern man zieht sich einfach eine urgemütliche Unterwäsche an und genau, kann dann da frei reinbluten. Je nachdem, wie stark die Periode ist, muss man sie halt entweder nach einer kürzeren oder einer längeren Dauer wechseln. Für alle Heavy Bleeder gibt es diese Panties auch in Ultra Strong und die haben dann, Achtung, sie haben nicht 142% mehr Saugkraft, nicht 143, nein, es sind 144% mehr Saugkraft. Und ich hatte es ja am Anfang schon angekündigt, während und nach der Schwangerschaft, dafür gibt es dann nämlich die Mama Panty mit Biobaumwolle und eingearbeiteter Sauglage. Die sind perfekt für Wochenbettfluss oder können auch einem so ein bisschen Komfort bieten bei einem Thema, worüber auch niemand redet, das ist Ausfluss in der Schwangerschaft. Von daher alle Daumen nach oben. Und ein kleiner Geheimtipp am Rand, wenn ihr die Mama-Panty habt von The Female Company, könnt ihr die auch einfach danach für die Periode weiterverwenden. Das ist alles natürlich ein Universum, wo du, Bene, nachvollziehbarerweise nicht so viel mit relaten kannst. Dein Redebedarf dabei ist eingeschränkt, aber du bist der Mann hier für die harten Fakten.
Genau, denn wir haben nämlich noch ein kleines Special extra für die Hörerinnen. Denn neben dem PMS-Sale, bei dem es ja bereits bis zu 50% Rabatt gibt, gibt es mit unserem Code TFC-MOMDAD10, und ich gehe da mal ganz genau ins Detail, nämlich das ist TFC.
Für The Female Company.
Genau, TFC-MOMDAD10. Ja, da gibt es nochmal 10% on top.
Ja, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. Das heißt dann, dass nämlich manche Panties dann nur noch 12 Euro kosten.
Der Code ist bis zum 21. April 2024 gültig. Nach dem 21.04. könnt ihr den Code sogar bis Ende April weiterverwenden. Dann erhaltet ihr 12% auf den regulären Preis. Den Link und alle Infos findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende. Na gut, genau, das hat man damals gesagt, davon ist man mittlerweile weg und sagt, also man sagt nicht nur, dass man nicht für zwei essen soll, sondern, das lese ich auch überall gerade, der erhöhte Kalorienbedarf besteht wohl nur im letzten Trimester, also in den letzten 3 Monaten oder was das ist, und auch nur 200 Kalorien mehr pro Tag, ist wirklich nichts. Ja. Und vorher soll man einfach ganz normal ausgewogen und gesund mit der gleichen Kalorienmenge essen. So, und jetzt kommt nämlich der Bogen, worauf ich hinaus wollte. Da wird die ganze Zeit gesagt, dass man nicht für zwei essen soll, aber gegen diese Übelkeit hilft meistens nur Essen. Jetzt nicht so das, was, also jetzt natürlich nicht so schwere Sachen und ein Burger oder irgendwie so Riesengerichte, aber kann ich ja gleich mal, ich habe ein paar Sachen notiert, die mir gegen die Übelkeit helfen, vielleicht hilft es auch irgendwem anders, aber auf jeden Fall wird es auch immer geraten, dann irgendwie so kleine Sachen zu essen und man muss die ganze Zeit essen. Und ich bin gerade wirklich in so einer Zwickmühle, weil ich denke, ja, überall liest man und alle sagen, nicht für zwei essen, nicht zu viel essen jetzt. Aber wenn dir so übel ist, dann musst du die ganze Zeit irgendwas in dich reinstopfen.
Ja,
vor allem
sind das ja auch keine Mohrrüben, die du dann isst und die helfen.
Nee, das jetzt nicht. Deswegen guter Hinweis, es sind keine Mohrrüben, sondern was ist es stattdessen? Wir hatten, glaube ich, schon mal, ich habe ja mal diese Tipps geteilt, was mir beim Spritzen hilft. Und da habe ich auch noch ein paar Tipps. Wow, okay. Ich meine beim Spritzen oder Kinderwunschbehandlung. Okay,
Tipps. Bürgermeisterchen.
Ich wollte gerade sagen.
Ran an den Speck.
Wow. Ich hatte mal ein paar Tipps zu sich Injektionen in den Bauch setzen.
Ja, nee, da habe ich keine. Nee. Kenne ich mich nicht aus.
Obwohl Injektionen in den Bauch trifft es irgendwie auch.
Nee, das ist mir zu weit hergeholt.
Und
das ist nicht mein Humor.
Um mich abzugrenzen von übergriffigen Tipps, ungefragte und übergriffige Tipps, hatte ich mir die Rubrik unverbindliche Tipps gewünscht. Ja. Und jetzt können wir endlich diese Reihe starten, weil nach den Tipps fürs sich in Injektionen setzen in der Kinderwunschbehandlung kommen jetzt
unverbindliche Tipps.
Unverbindliche Tipps gegen Übelkeit in der Schwangerschaft. Und zwar, ich zähle einfach mal ein paar Sachen auf, die mir ganz oft helfen. Vielleicht ist da was für euch dabei. Pickt es euch raus. Und wenn nicht, dann sagt einfach Ariana, fuck yourself.
Ja. Und dann sagst du, ja, war ja nur unverbindlich.
Genau. Geht euren eigenen Weg. Ja. Und dann sage ich, sorry, es war eine unverbindliche Preisempfehlung. Und zwar, die Reihenfolge ist kein Ranking. Also ich fange.
Schade,
jetzt,
kannst du es ranken? Fände ich interessant.
Ah.
Fände ich interessant, ehrlich gesagt.
Boah, okay, warte mal.
Soll ich es für dich ranken?
Pass auf, ich zähle einmal die Sachen auf. Sind auch keine 20 Tipps. Es ist eine gute Handvoll, würde ich sagen. Ich zähle die Sachen auf und dann ranken wir.
Okay.
Hieß nicht so der eine Fotograf bei Germany's Next Topmodel?
Ranken?
Ranken, ja, ne? Ja, ja. Dann, den muss da ich immer denken, wir. Wenn ich das Wort Ranking höre. Okay, Tipp Nummer 1, beziehungsweise, ja, doch.
Nee, noch nicht. Nein. Ah. Du sagst einfach nur, ohne Nummerierung.
Ein Tipp.
Ja.
Tipp 1, nee, 1 darf ich auch nicht sagen. Tipp ist heißer Tee. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich was Warmes im Magen habe, wow, warum in diesem Podcast ist alles was, ja, naja. Wenn ich was Heißes, Flüssiges im Magen habe, das beruhigt total meinen Bauch und allen voran, meine wirklich absoluten Lieblinge, ich glaube, man würde jetzt an Kamille sofort denken, weil das so das finde ich, das Klassische ist, wenn man so an Bauchweh denkt.
Auch langweilig.
Ich weiß nicht, ob das, was ich jetzt nenne, spannender ist als Kamille. Aber Kamille ist es nicht, sondern es sind vor allem zwei Teesorten. Das eine ist Fencheltee. Mhm. Das ist ja auch sehr beliebt. Vor allem, das gibt man ja bei Babys oft, wenn die Bauchweh haben. Und dann Fucktee.
Gute alte Fucktee.
Der gute alte Fucktee. Und zwar Fenchel, Anis, Kümmel.
Oder wie ich sage, Fenchel, Anis, Bushido, Fashishi, Kümmel.
Wow, das hast du noch nie gesagt. Nicht in meiner Gegenwart. Nee, finde ich gut.
Immer im Kopf passiert das.
Gefällt mir echt sehr gut. Genau, also heißer Tee beruhigt den Magen. Dann als nächstes, ich hatte es irgendwann mal gelesen, habe gedacht, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Lasst mich in Ruhe mit eurer Scheiße. Dann habe ich es gemacht und konnte nicht glauben, dass es wirkt. Man muss Bock drauf haben, aber es kann funktionieren. Und zwar Ingwerstücke kauen. Musstest du schon diverse Male für mich machen, also nicht die Stücke kauen, sondern
Emergency Ingwer-Lieferung.
Ja, Ingwer holen gehen oder wenn wir ihn da hatten, schnell in so ein, ja, wie viel ist das? Wie so eine Fingerkuppe, so ein 2x2 Zentimeter Stück schälen und dann einfach könnt ihr im Ganzen nehmen. Der Saft, der da rauskommt, ist ziemlich scharf. Wenn euch das zu viel ist, dann mehr in so kleine Stückchen schneiden und dann in den Mund nehmen und einfach drauf kauen, wie auf dem Kaugummi ist zu viel, so leicht drauf kauen. Nicht, dass ihr es komplett durchbeißt, nicht so, als würdet ihr es essen wollen. Und dann kaue ich da so lange drauf rum, bis das so eine matschige Geschichte ist.
Wir sind beim Ingwer noch, ne?
Ja, wir waren nie weg vom Ingwer. Und dann holt ihr es raus. Dann spuckt ihr es weg. Und dann nehmt ihr euch ein neues.
Ja, klar.
Geht's wieder?
Ja.
Ihr könnt auch ein größeres nehmen. Oder wenn ihr es kleiner mögt oder nicht so einen großen Mund habt, dann nehmt ihr was Kleineres. Ihr
könnt auch mehrere kleine nehmen.
Manchmal hilft es auch, sich das in die Backentasche zu schieben. Dann könnt ihr es euch für später aufheben. Okay, jetzt reicht's. Es reicht. Wir sind 35, nicht 15. Oder?
Speak for yourself.
Also, Ingwerstücke kauen. Dann das nächste. Mini-Salzbrezeln und Salzstangen. Wobei ich diese Salzbrezeln, das ist irgendwie nochmal ein Abenteuer im Mund, finde ich. Das ist.
Ja, da hat man mehr zu tun. Das
ja,
ist halt
genau.
Nicht dieses, einfach nur dieses abgeknabbert.
Ja.
Sondern da ist so, ja. Und die kommen ja auch nicht immer als Ganze aus der Tüte, so, ne? Das ist dann auch immer. Ich finde es immer super enttäuschend, wenn man greift in diese Tüte rein von diesen kleinen Brezeln, von diesen Partybrezeln. Und dann hat man eine komplett ganze oder mehrere komplett ganze. Das ist meistens am Anfang so, weil die oben sind heil. So. Und weiter unten wird es immer enttäuschender. Dann hast du noch so ein, dann hast du ein Stück abgebrochen. Dann hast du noch eine halbe. Stimmt. Und irgendwann hast du nur noch so Krümel. Dann habe ich auch keine Lust mehr.
Stimmt. Also Salzbrezeln und Salzstangen. Dann Reiswaffeln und Maiswaffeln. Probiert euch da gerne mal durchs Abenteuer Waffeln durch.
Tipp, wichtig, mit mehr Salz.
Stimmt. Die ohne schmecken
ohne
wie
einfach
Pappe.
Wirklich, kannst du auch auf
unfassbar langweilig.
Kauen.
Ja. Dann manchmal Traubenzucker. Hilft auch ein bisschen. Dann, das ist so ein bisschen Captain Obvious, winkt in die Runde, aber ich nenne es an der Stelle trotzdem. Es gibt zwei Medikamente. Ich glaube, dass die im Wirkstoff sehr ähnlich sind, vielleicht sogar gleich. Die heißen, das eine ist Cariban und das andere ist Xonvea. Ich weiß nicht, ob ich schon mal drüber geredet habe. Cariban ist das, wo ich finde, das ist das verbreitetste. Auch von meinen Freundinnen haben alle das genommen. Das hat mich so unfassbar müde gemacht. Das hat mich so aus der Bahn geschossen, dass ich, also ich war auf jeden Fall nicht mehr maschinenbedienungstüchtig oder wie man das sagt. Und ich weiß nicht, wieso, vielleicht ist es auch ein Placebo-Effekt, weil wenn das Xonvea den gleichen Wirkstoff hat, müsste es ja eigentlich auch gleich wirken, aber es macht mich nicht so müde und da nehme ich tatsächlich morgens und abends eine Tablette von, weil es ohne einfach nicht geht. Aber obwohl ich morgens und abends eine Tablette nehme, ist es zwischendurch ganz, ganz schlimm und furchtbar, so dass wenn, also ja, wenn ich alleine im Auto sitze, dann geht's nicht, aber wenn wir beide zusammen im Auto sitzen, sage ich manchmal, es könnte sein, dass ich gleich die Tür aufreißen muss,
ja,
weil es ja echt schlimm ist.
Weißt du, was du bist, wenn du das nimmst, dieses Mittel?
Warte, du bist nicht du selbst, wenn du Xonvea nimmst.
Nee. Du bist ein Pirate of the Caribbean.
Ja. Okay. Oh Gott. Und der letzte Tipp, da braucht man, also ich glaube, das kostet einen erstmal Überwindung. Bei mir ist es auf jeden Fall so und ich glaube auch, dass man sich in den meisten Fällen nicht vorstellen kann, dass das jetzt ernsthaft wirkt und dass man das jetzt machen möchte, aber joggen gehen, das hilft tatsächlich bei mir. Bewegung, rausgehen, auch wenn es kalt ist, sich warm anziehen und dann irgendwie diese, so eine moderate Bewegung.
Ja, Leibesertüchtigung ist eigentlich immer sehr, sehr gut.
Ja, Leibesertüchtigung ist gut.
Hilft
genau.
Immer, wirklich.
So, und möchtest du das jetzt noch ranking?
Nee, eigentlich nicht.
Nee, braucht man nicht.
Weil es ist bei dir ja immer stimmungsabhängig tatsächlich, was besser ist.
Genau, ich kann das echt nicht festmachen, dass ich sage, eins hilft besser und eins weniger gut. Ich kann ja nochmal einmal einen Schnelldurchlauf machen. Heißer Tee, vor allem Fencheltee und Fenchel-Anis-Kümmel. Ingwerstücke kauen, Mini-Salzbrezeln oder Salzstangen, Reiswaffeln und Maiswaffeln, bitte mit mehr Salz. Cariban und Xonvea, bitte mit Arzt/Ärztin drüber sprechen und euch sowieso verschreiben lassen, ist verschreibungspflichtig. Traubenzucker und joggen gehen.
Ich glaube, was man vielleicht sagen kann, ist, dass zum Beispiel Traubenzucker und Ingwer eine eher akute Nummer ist. Also dieses, ne, den Tee, den kann man so durchgehend, ne, den trinkst du, den süffelst du dir so weg.
Da sprichst du jetzt als Nicht-Betroffener, muss ich sagen.
Ja, ja klar, das
ist auch absolut falsch.
Ja,
nee, es ist falsch tatsächlich.
Das stimmt nicht.
Du weißt es doch gar nicht.
Na,
manchmal,
okay,
wenn
aber dann meine Einschätzung ist, wenn es richtig schlimm ist.
Das ist wie wenn Männer über Abtreibung reden.
Wenn es richtig, richtig schlimm ist, dann hilft keine Salzstange mehr, nichts. Dann sagst du, bring mir irgendwas.
Ja, tatsächlich ist diese Schärfe, die ballert mich zurück ins Leben.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, ich sterbe
das
gleich vor lauter Übelkeit. Genau, weil diese Schärfe, ja, die klatscht mich einfach einmal aus dem Universum. Und dann spürt man sich mal wieder richtig.
Und das meine ich. Ich glaube, dass Ingwer die letzte Instanz bei akuter Hardcore-Übelkeit ist.
Ja. Was übrigens auch noch einige von meinen Freundinnen probiert haben, was aber nie geholfen hat. Deswegen habe ich es gar nicht erst ausprobiert, aber wenn ihr es ausprobieren wollt, das ist ein, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt, das ist ein Armband und das hat eine Art Knopf drin und der drückt am Handgelenk an einen Akupunkturpunkt, der gegen Übelkeit helfen soll. Aber bei keiner meiner Freundinnen hat es funktioniert, aber an der Stelle droppe ich es nochmal. So,
klingt
jetzt gehen wir raus aus der...
Klingt für mich auch nach Hokuspokus.
Du, aber es gibt viele Dinge, die wie Hokuspokus klingen und die trotzdem helfen, muss ich sagen. Also ich bin ein absoluter Fan von Schulmedizin, aber auch sehr offen für Dinge, die sich ein bisschen abseits bewegen, ohne dass man jetzt direkt eine Kräuterhexe oder keine Ahnung was ist oder die Wissenschaft missachtet. Ich finde, dass das wunderbar zusammengeht.
Gut.
So, ich würde aus der Rubrik unverbindliche Tipps mal rausgehen.
Mensch, das war ja ein toller Tipp.
Ja, und der ist total unverbindlich.
Und weitermachen
ab
mit, wie es uns sonst noch geht, beziehungsweise...
Ja, wie geht's dir denn? Also ich hab ja schon gesagt, mir geht's fantastisch.
Genau, dir geht's fantastisch. Mir ist vor allem sehr, sehr schlecht. Ja. Jetzt habe ich schon Tipps
kann ich
genannt,
dazu was sagen noch kurz?
Ja, bitte.
Ja, weil das ist total fies, Aber immer, wenn wir so einen Tag starten oder irgendwie und du sagst, irgendwann am Tag sagst, oh Gott, mir ist wieder so schlecht, dann, nicht falsch verstehen, dann habe ich eine kleine Freude, weil, nee, weil das ist für mich ein Zeichen, okay, dann ist alles gut, weil das Kind ist da, das Kind macht sein Kinderding da so.
Das Kind macht sein Kinderding. Das hat ja tatsächlich also nicht, unsere liebe Frauenärztin auch gesagt, dass sie meinte, diese Übelkeit ist total scheiße, aber die sagt, das sitzt da gut. Das,
genau, und deswegen, ja. Also nicht, ich freue mich dann nicht primär, weil es dir schlecht geht, sondern weil ich weiß oder weil das ein Zeichen ist, dass das Kind da ist, dass das macht, ja, das zieht sein Ding durch.
Aber jetzt sei ehrlich, freust dich auch ein bisschen, dass es mir schlecht geht.
Nö.
Ganz kleines bisschen.
Bisschen vielleicht.
Ja, okay. Ich würde trotzdem weitermachen mit, was im Moment noch so ist. Also ihr könnt ja mal abgleichen, wie das bei euch ist oder wie es bei euch war. Oder vielleicht seid ihr auch überhaupt nicht schwanger, dann könnt ihr es einfach gar nicht abgleichen.
Aber ihr könnt gucken, ob ihr euch freut, wenn anderen Leuten schlecht ist.
Genau, zum Beispiel, dass mir die Brüste unfassbar wehtun. So offen kann man jetzt hier in diesem thematischen abgleichen. Podcast mal sein. Könnt ihr mal schön abgleichen. Es ist so absurd und ich hoffe... Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mich weder informiert noch Freundinnen gefragt oder nachgeguckt, ob das jetzt bis zum Ende so geht. Ich hoffe einfach nicht, weil sich das wirklich anfühlt, als wären die, ich kann es gar nicht sagen, als wären das so Krisengebiete irgendwie. Oh, die sind so schmerzhaft und so druckempfindlich. Ich musste auch schon, die haben sich auch in ihrer Größe jetzt schon verändert. Ich musste schon größere BHs holen und als ich in diesem im Prozedere des okay, jetzt, dann muss ich wohl größere BHs besorgen, habe ich gedacht, da fand ich mich sehr schlau. Mal gucken, ob das am Ende aufgeht. Wenn ich jetzt eh schon größere BHs kaufe, die ich wahrscheinlich nicht die nächsten 6 Jahre brauche, dann kann ich ja gleich Still-BHs kaufen. Wie schlau findest du mich?
Ich kenne mich tatsächlich da nicht weit, also nicht weiterführend mit BHs so, wenn jetzt aus.
Ist, warte ganz kurz, nur wenn irgendjemand das hört und denkt, hä, weil uns hören ja auch viele Männer,
ja,
die ihre Partnerinnen oder auch ihre mit ihren Partnern an diesem Thema interessiert sind. Beim Still-BH ist in den meisten Fällen, also manchmal sind die auch nur so gebaut sozusagen, dass du die so zur Seite ziehen und die Titties freilegen kannst. Mhm. Aber in den meisten Fällen, das, was man glaube ich so per Definition unter Still-BH versteht, ist, ja, wie erkläre ich es jetzt? Man hat ja diesen Träger und da ist ja dann dieses dreiecksmäßige Ding, wo die Brust drin hängt, liegt. Und bei einem Still-BH ist dieses Dreieck, was ja sonst am Träger festgenäht ist, an so einen kleinen Widerhaken aufgehängt.
Ist ein Latz.
Genau, ist wie so ein Latz und dann kannst du den aus diesem Widerhaken rausfummeln, aus dieser Öse und dieses Dreieck so nach unten klappen und da kannst du dann das Kind stillen und dann machst du es einfach wieder dran. Ja. So, das ist ein Still-BH und da ja eh durch Schwangerschaft und dann später diesen berühmten Milcheinschuss die Brüste größer werden, habe ich gedacht, ja gut, dann passt der mir ja da auch noch, dann kann ich gleich Still-BHs nehmen, dann muss ich nicht noch eine Fuhre kaufen.
Aber reicht, also du weißt ja nicht, wie viele deine Brüste noch wachsen.
Ja, aber
reicht das dann?
Ja, das weiß ich nicht. Ja. Aber ich habe gedacht, besser als wenn ich jetzt normale hole und die passen mir in einem Dreivierteljahr schon wieder nicht mehr, weil die dann zu groß sind oder in einem Jahr. Oder in 2 oder in 3.
Na, ergibt aber auch keinen Sinn, wenn dir in 3 Wochen die Still-BHs nicht mehr passen und die auch, also da hast du dann auch später keine Verwendung für.
Aber die Chancen sind größer, dass ich sie als Still-BHs verwende als normale. Und
man kann mal lustig das Fenster aufmachen.
Ja, genau. Ich könnte einfach im Bus oder in der Bahn, wenn ich mit dem Zug nach Köln oder Hamburg zum Dreh fahre, kann ich einfach mal vorne aufklappen. Das ist übrigens auch das nächste Ding, wo Kosten anfallen, die nur mich betreffen, statt uns beide oder dich. Einmal die Medikamente gegen Übelkeit, wo wir gerade schon waren, und auch diese größeren BHs jetzt. Oder Umstandskleidung im Generellen. Das ist wieder was bei uns, also in unserer Definition von Partnerschaft nur die Frau betrifft, finde ich unfair.
Ja, könnte man natürlich, also ich will jetzt hier nicht irgendwie die Büchse der Pandora öffnen, könnte man natürlich auch teilen eigentlich, aber...
Die Geldbüchse der Pandora willst du hier nicht aufmachen.
Die Geldbüchse der Pandora.
So sollte dieser Hinweis gar nicht gemeint sein. Aber ich finde es trotzdem krass, aber ist ja naheliegend, das Thema hatten wir auch schon oft, dass dieses ganze Schwangerschaft, Kinderkriegen ja körperlich und dadurch natürlich auch in seinen Konsequenzen vor allem die Frau betrifft.
Ja.
Also ob es jetzt psychische Sachen sind, dass Frauen da irgendwie mehr involviert sind und denken, ich will jetzt aber unbedingt, dass es klappt, ich teste mich jetzt 1000 Mal, ich mache Ovulationstests und gucke morgens, wie meine Temperatur im Liegen ist und die Männer eher entspannt in den meisten Fällen. So ist es natürlich dann auch da.
Aber viele Männer werden ja auch co-schwanger und nehmen.
Stimmt.
Und nehmen sehr viel zu.
Müssen sich dann auch neue
Sachen kaufen. Und müssen sich dann auch neue Sachen kaufen und dann ist es wieder fair.
Apropos Umstandskleidung übrigens, das ist was, wo ich früher dachte, das fängt super früh an, dass der Bauch super schnell wächst und gleich ganz groß ist. Also ich sehe jetzt bei mir noch nichts und ich merke auch noch nichts, aber bin auch sehr froh darüber, muss ich sagen, weil ich weiter gerade Sport machen kann, so wie ich es vorher auch gemacht habe, vor allem joggen gehen kann und es eher lustig finde, beziehungsweise ja, eigentlich ist es gar nicht so lustig, weil ich das Gefühl habe, das ist ein krasser Fall von Fehlinformation. Man hat ja auch immer diesen Standardsatz mit, man soll nichts Schweres heben in der Schwangerschaft, man soll kein sich sportlich oder so körperlich nicht doll verausgaben. Ich mache genauso weiter Krafttraining wie vorher auch. Ich habe ja vorher zweimal die Woche mit einem Trainer trainiert, mache das jetzt auch noch weiterhin. Ich mache immer noch Deadlifts, also Kreuzheben mit 55 Kilo. Wir machen alles gleich. Und das finde ich krass, weil das finde ich ist wieder so eine Sache, wo einem so, ja was heißt Angst gemacht wird, aber zu falscher Vorsicht geraten. Also mein Trainer hat sich ganz süß sehr engagiert eingelesen, was man in der Schwangerschaft beachten muss. Da gibt es ja so ein paar Sachen wie, dass man die geraden Bauchmuskeln nicht mehr so trainieren soll, vor allem weil die mit fortschreitender Schwangerschaft sich vorne quasi öffnen und so zur Seite gehen. Genau, die soll man nicht so trainieren. Und man soll sich nicht zu krass verausgaben und irgendwie neue Rekorde aufstellen. Aber ansonsten kann man Sport, vor allem Krafttraining, genauso weitermachen. Im Gegenteil, das soll sogar sehr hilfreich sein in der Schwangerschaft gegen Rückenschmerzen, bei der Geburt sogar hilfreich sein, wenn das Kind da ist und man sich ständig bücken muss, nach vorne beugen, viel Rückenbelastung hat durchs Tragen. Ja, das macht Bene immer, wenn er was Schweres hochhebt. Ja,
das ist wichtig.
Aber kannst du es erklären für normale Menschen, die uns jetzt zuhören?
Hast du noch nie im McFit so Pumper beobachtet? Die machen immer.
Ich war noch nie in so einem Fitnessstudio. Nee. Mm-mm.
So Kreuzheben und dann. Klar, das ist das Geräusch, was man beim Pumpen macht.
Das machst du immer, wenn wir zusammen was Schweres hochheben.
Ja.
Den Hund. Ja. Ja.
Aber nee. Das ist ja grundsätzlich, da würde ich gerne noch was zu sagen, das ist ja grundsätzlich so ein bisschen die Regel, wenn ich das richtig verstanden habe und was ja auch total Sinn ergibt. Man soll das machen, also es wäre halt Quatsch, in der Schwangerschaft mit Krafttraining anzufangen. So, das wäre wahrscheinlich
stimmt,
Quatsch.
Genau,
man soll das weitermachen, was man eh gemacht hat, weil das ist der Körper gewohnt. Ich habe zum Beispiel auch mehrere Freundinnen, die super lange in der Schwangerschaft noch Rad gefahren sind. Also Rennrad richtig. Dann, bis es dann halt draußen ein bisschen zu sketchy wurde, dann waren die zu Hause auf dem Heimtrainer. aber einfach, weil das ist das, was der Körper gewohnt war, was der Körper dann auch
von der
braucht
Belastung
und
her.
Will. Ja. Und von der Belastung und auch von, ja. Und das soll man dann auch einfach weitermachen. Solange man sich danach fühlt natürlich, ne?
Aber, und ich finde, also klar, alle wollen immer sich auf sicherem Terrain bewegen und keine gefährlichen Fehlinformationen oder es geht halt auch ganz oft um, wie nennt man das, nicht Garantie, sondern es gibt ja auch viele Medikamente, die für Schwangere wahrscheinlich unbedenklich
ohne
sind.
Ohne Gewähr.
Ja, genau, um so eine Art Gewährleistung, um wo dann bei den Medikamenten oft gesagt wird, nee, die dürfen in der Schwangerschaft nicht benutzt werden und am Ende geht es nur darum, verstehe ich ja auch, dass aus ethischen Gründen halt die nicht an Schwangeren getestet werden können oder getestet werden, aber viele Sachen sind wahrscheinlich unbedenklich und bei dem Sport und den Empfehlungen dafür habe ich ehrlich gesagt ein ähnliches Gefühl, weil ich lese und höre super oft, ich glaube, ich habe nur einmal was anderes gelesen und ich habe viel darüber gelesen, dass Yoga, leichte Sportarten und Schwimmen oder so Yoga und Schwimmen, das wird immer empfohlen. Und für jemanden, der vorher keinen Sport gemacht hat, ist es wahrscheinlich auch gut. Wahrscheinlich müsste man eher früher ansetzen und sagen, dass die Menschen mehr Sport an sich machen müssen. Ja. Aber also das, was dein Körperapparat quasi stärkt und dir
Apparello.
Hilft,
Apparello.
Dein Apparello stärkt und dir hilft, schmerzfrei durch den Alltag zu kommen. Bei älteren Leuten super interessant. Wenn die stürzen, was hilft denen vor großen Verletzungen, wenn die stürzen? Und das ist fast immer ist die Antwort darauf Krafttraining, indem du gezielt und muss jetzt nicht unter Aufsicht sein, aber halt so, dass es sinnvoll aufgebaut ist, deine Muskulatur stärkst, die Knochen werden sogar stärker davon, also es geht auch nicht innerhalb von einer Woche, ich glaube, das dauert 1-2 Jahre, bis der Effekt da ist, aber Krafttraining ist eigentlich das Beste, was man machen kann, wenn man es nach einem guten Plan macht und ich bin krass gespannt, also ich bin wirklich sehr gespannt, wie mir das in einer fortschreitenden Schwangerschaft helfen wird oder was so passieren wird in Sachen Rückenschmerzen und so. Und auch bei der Geburt natürlich, finde ich auch sehr interessant. Aber ich war total positiv überrascht, dass man, wenn man vorher Sport gemacht hat, das einfach weitermachen darf. Ich kann es auch weitermachen. Ich merke wirklich, also im Moment, ich bin jetzt auch noch nicht so weit, aber keine Einschränkung oder irgendwas und freue mich einfach total, so mobil zu sein, weil ich vorher ehrlich gesagt durch diese ganzen dramatischen Geschichten immer gedacht habe, oh Gott, in dem Moment, wo man schwanger ist, bewegt man sich 9 Monate gar nicht mehr, man wird einfach nur noch breit, also nicht, dass das was Schlimmes wäre, aber was ich nicht mag, ist dieses Gefühl, so immobil zu sein. Und
das wird schon noch irgendwann mal kommen, so
ja,
wahrscheinlich, ne?
Aber mich nicht mehr so fit zu fühlen und so, ich fühle mich dann immer wie so ein riesiges Stück Knete, so ein unförmiges Stück Knete, was man so in die Ecke gedrückt, also auf in so einen Tisch gedrückt hat und das kommt da nicht mehr los. Das ist für mich eine Horrorvorstellung. Und es geht jetzt nicht um Körpermasse oder um irgendwelche Umfänge, sondern dieses Mobilsein, sich bewegen können, fit sein, Treppen hochkommen und so. Und das war immer meine Horrorvorstellung, dass es in der Schwangerschaft so ist, weil man ja nichts Schweres mehr heben darf. Siehe da, so ist es nicht. Ja.
Woher kommt das eigentlich mit dem Schwerheben? Also was soll das auslösen?
Also als ich mit meinem Trainer drüber geredet habe, meinte er, ich glaube, es geht um richtiges Heben. Ja, es ist, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt in der Schwangerschaft echt nicht mehr so gut, wenn du, da geht es, glaube ich, auch so viel um Geschwisterkinder zum Beispiel oder so schwere Kartons.
Ja.
Wahrscheinlich, also das ist jetzt ein sehr spezifisches, merkwürdiges Beispiel, schwere Kartons, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, weil die oft, wenn du es nicht gewohnt bist, falsch gehoben werden.
Ah, ja.
Also ich war zum Beispiel immer total stolz, dadurch, dass ich jetzt so viele Jahre Krafttraining mache, dass wenn irgendwie, keine Ahnung, ich habe in meinen besten Zeiten konnte ich mit 92 Kilo Kreuz heben. Und dann kannst du natürlich, wenn du irgendwas, weiß ich nicht, du hast ein Regal relativ weit oben und da musst du was richtig Schweres rauf buxieren. Und du machst
Hieven.
Und du machst Krafttraining.
Ja.
Dann hast du eine bestimmte Technik, das von unten nach oben zu bekommen und du kannst es hochheben. Und während dann meine ganzen Freundinnen, teilweise sogar männliche Freunde, das niemals da hochgekriegt hätten, habe ich das halt da hochbekommen. Aber du musst wissen, wie, dass es rückenschonend ist und nicht auf, keine Ahnung, Kreuz, Rücken, Gelenke, Bandscheibe geht. Und ich könnte mir vorstellen, dass deswegen oft davor gewarnt wird, nicht zu schwer zu heben, wenn man schwanger ist, weil die meisten, wenn sie es nicht gewohnt sind, falsch heben. Könnte ich mir vorstellen, wäre meine Herleitung.
Die machen wahrscheinlich auch nicht dabei.
Nee, das machen
und das ist
nicht.
Dann automatisch falsch.
Ja. So, dann, wie es mir geht, kann ich noch beantworten mit Schwangerschaftscravings. Das finde ich auch ein sehr interessantes Feld. Wobei ich sagen muss, ich finde, das ist bei mir gar nicht so krass. Ich hatte eine relativ lange Phase, ist jetzt noch ein bisschen vereinzelt, aber war vor allem am Anfang so, dass ich so eine richtige Sucht hatte nach Orangen und Mandarinen.
Ja.
Ich brauchte so dieses frische, zitrusmäßige, das habe ich geliebt. Das
und
war
das
so,
ist witzig, weil das ist eine Sache, die hatte meine Mutter ja auch schon gesagt. Ne?
Stimmt, hat sie auch gesagt. Ja,
ja. Hatte sie auch.
Genau, Orangen und Mandarinen war ganz doll. Dann, ich weiß gar nicht mehr, ob du es entdeckt hast oder ich liebe ja eigentlich Sushi. Und da gibt es immer super viele Reels auf Instagram, dass wenn Frauen die Geburt hinter sich haben, dass sie dann im Krankenhaus so eine Riesenplatte Sushi bestellen, weil sie endlich wieder Sushi essen dürfen. Und Veggie-Sushi. Mega-Tipp, wenn man so Sushi-Craving hat, was ich ab und zu noch habe, hatte ich vor allem jetzt vor einiger Zeit ganz doll, aber ist immer noch manchmal. Und dann einfach mit, keine Ahnung, Avocado und Gurke zum Beispiel. Ich glaube, es gibt auch manchmal mit Kürbis oder so. Aber ich finde vor allem Avocado geil und Gurke. Das war oder ist auch noch teilweise. Aber jetzt gerade ist was mit was ganz Neuem abgelöst worden. Ich habe keine Ahnung, wo das herkommt und wie lange es hält. Aber es ist da und wir umarmen es und sagen, hallo, schön, dass du in unserer Runde bist. Und zwar ist es Nudelsuppe, aber es ist ganz wichtig, dass die aus der Dose ist. Also Dosennudelsuppe, in die ich dann nochmal extra Nudeln koche. Ja, also ich nehme eine Dose fertige Nudelsuppe, mache die in den Topf.
Also hol uns da mal ab. Ist das eine Rindersuppe? Ist das eine Hühnerbrühe?
Ja,
was ist
da traue ich mich jetzt gar nicht, das zu sagen, weil das finde ich eigentlich nicht so gut von mir. Es ist eine Rinderbrühe, wo ich aber die Fleischstückchen nicht mitessen kann.
Ah.
Ja.
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 Wie sortierst du aus?
Ja. Aber das ist die einzige, die mir schmeckt. Die anderen schmecken mir nicht. Es gibt ja auch so Gemüsesuppen, aber die schmecken mir nicht.
Ja.
Es geht nicht. Und dann mache ich mir das ist wirklich eine riesen Dose Suppe. Ich glaube 400 Milliliter oder Gramm oder was es da ist. Und da kommen dann nochmal extra Nudeln rein. So kurze Eiernudeln, kurze Nudeln halt einfach.
Ja, so kleine Makaronis sind das.
Ja, genau, so ganz kleine Makaronis. Ja. Die mache ich mir da rein und das liebe ich. Ja.
Genial.
Das ist mein aktuelles Craving.
Ist es aber ganz kurz, ist es ein richtiges Craving oder ist es einfach auch eine Sache, von der dir Sucht. Nicht schlecht wird?
Nee, es ist wirklich eine Sucht. Ja, ja, ich brauche das ganz, ganz dringend. Manchmal esse ich sogar zweimal am Tag.
Ja.
Das ist gerade mein Hauptnahrungsmittel, würde ich sagen.
Aber so eine Suppe verleiht ja auch Energie.
Sagst du auch jedes Mal, wenn ich eine Suppe esse.
Ja,
die verleiht richtig. Energie.
Ja, die verleiht
nee,
Energie.
Manchmal sagst du auch, die spendet Kraft.
Ja.
Dann sitze ich da und esse eine Suppe und dann sagt Biene, was isst du da? Und dann sagt er eine Suppe, die spendet Kraft.
Ja. Ja.
Ja.
Deswegen bist du auch so stark. Bist eine starke Frau, bist
wahrscheinlich.
Eine Powerfrau.
Daran wird es liegen. Ja. Dann fällt mir gerade noch ein, also ich lese ja eh seit Jahren viel zum Thema Schwangerschaft und Baby, wie man jetzt schon mitbekommen hat. Und eine Sache, die mir da oft begegnet ist, ist, dass man ein, ich weiß nicht, ob das dann der Baby-Moon ist, aber dass man drauf achtet, wenn man nochmal eine Fernreise, also nicht eine Fernreise, aber einen Urlaub machen will, wo man hinfliegt, ein Reiseziel, was man mit dem Flugzeug erreicht, dass man ein bisschen gucken muss, wann man das macht, weil man ab einem bestimmten, in einer bestimmten Schwangerschaftswoche ja nicht mehr fliegen soll, darf, wie auch immer. Genau. Und da habe ich so ein bisschen mal den Kalender im Auge gehabt und habe gesehen, dass ich, also nee, ich habe nicht gesehen, dass ich im Januar Geburtstag habe. Ich weiß, dass ich im Januar Geburtstag habe.
Und im Januar.
Ja, ich glaube, das war noch lange vor dem letzten IVF-Zyklus, dass ich da überlegt hatte, meine Cousine in Australien zu besuchen mit dir zusammen, die ich schon, ich glaube, 4 Jahre oder so dort nicht mehr besucht habe. Nee. Ja, doch, ich glaube länger, wegen Corona war irgendwie der Rhythmus ausgesetzt. Ich habe die sonst so alle 2 Jahre besucht. Und das, als das jetzt näher rückte und ich gedacht habe, ah, das müsste ich jetzt mal planen, fiel mir auf einmal auf, scheiße, da bin ich schwanger und bin in der, keine Ahnung, 21. Woche, glaube ich. Und der Flug ist relativ anstrengend. Wenn alles gut geht, war es bis jetzt immer so, man muss, ich glaube, 2-mal umsteigen oder sogar ätzend. Öfter. Weniger glaube ich nicht. Es dauert so 25 bis 26 Stunden.
Ätzend.
Und ich bin mir ehrlich gesagt, ich bin zwar jetzt gerade total dankbar und glücklich darüber, dass ich noch so fit bin, aber ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ja, und jetzt ist unsere Überlegung gerade, dass wir doch vielleicht was anderes machen, vielleicht irgendwo hin, wo es warm ist. Weil wenn das jetzt wirklich unsere letzte Reise zu zweit wird, und es ist Januar, dann wäre es natürlich schön irgendwie nochmal, aber ja klar, wo ist es im Januar warm? Wir möchten beide jetzt nicht nach Thailand oder sowas fliegen. Ja, müsste man gucken, ob es irgendwas in Europa gibt. War ich ein bisschen traurig.
Kanaren oder so.
Kanaren, ja. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen traurig darüber, das jetzt nicht mehr machen, oder was heißt machen zu können. Das ist ja selbst entschieden.
Ja.
Ja.
Ach, schon weit.
Es ist schon weit, aber ich habe das
auch
ja...
Auch für einen nicht schwangeren Mann auch anstrengend.
Wow, ich weiß, du hast vorher dich schon angestellt, als ich das planen wollte und wir noch gar nicht in Richtung Schwangerschaft gegangen sind. Ja. Ach so, und eine letzte Sache vielleicht noch oder letzte und vorletzte Sache zu dem aktuellen Stand, 4. Monatsstand. Ich habe ungefähr in der 6. Woche, glaube ich, angefangen, war das in der 6., ja, so ungefähr in der 6. Woche, meinen Bauch einzucremen oder so einzuölen und finde super interessant, weil ich hatte viel gelesen, wie kann man diese Schwangerschaftsstreifen verhindern, die Dehnungsstreifen am Bauch. Auch da wieder nicht, dass es was Schlimmes oder Verwerfliches ist, aber ich persönlich hätte mich oder würde mich freuen, wenn ich das nicht so doll habe und habe geguckt, was man da so machen kann und bin dann relativ schnell auf die ernüchternde Tatsache gestoßen, dass man wohl gar nichts dagegen machen kann, weil es einfach genetisch bedingt ist, wie gut die Haut quasi mitwächst, wie gut das Bindegewebe ist, wie sehr das so nachlässt und dehnbar ist. Und wenn man eine sehr feste Haut hat, die nicht so schnell nachgibt oder der Bauch vielleicht schneller wächst, als die Haut mit hinterherkommt zu wachsen, dann kannst du wohl nicht viel machen, außer halt, ich glaube, dich gesund ernähren, Sport machen, sodass die genau schön flexibel sozusagen ist. Und halt dieses unterstützende Eincremen oder Einölen, das soll wohl ein bisschen helfen, aber eigentlich nicht ausschlaggebend. Und das Interessante finde ich, dass laut meiner Recherche Hersteller nicht auf ihre Produkte schreiben dürfen, dass die gegen Dehnungsstreifen sind, aber es begegnet mir trotzdem immer wieder an der einen oder anderen Ecke.
Ach echt, ja?
Ja, auf manchen steht es drauf. Ja, auf manchen steht drauf, beugt Dehnungsstreifen vor. Und ich habe gelesen, dass
da steht wahrscheinlich so, kann Dehnungsstreifen vor. Also ist da wahrscheinlich so ein,
müsste ich noch mal gucken,
Formulierungsding.
Ich weiß es nicht.
Oder es hat so 3 Sternchen und irgendwo in ganz kleinen steht so, nö.
Doch nicht, Scherz.
Aber das ist doch auch ein toller, unverbindlicher Tipp, weil wir wissen einfach nicht, ob es was bringt oder nicht. Du machst es einfach gerade. Das ist
gar kein Tipp.
Na klar,
nein.
Na klar.
Nee, das verkaufe ich wirklich gar nicht als Tipp. Also das andere, das waren auf jeden Fall unverbindliche Tipps, aber den Bauch einzucremen gegen Schwangerschaftsstreifen oder Dehnungsstreifen, das möchte ich gar nicht als Tipp verkaufen. Das ist nur was, was mir gerade einfällt noch, was zu meiner momentanen 4-Monats-Routine gehört. Und das finde ich auch interessant bis, ja, das finde ich ganz komisch. Das ist, kennst du so, wenn man noch so Überbleibsel aus einer anderen Zeit im Leben hat, aus einer anderen Phase und die passen dann in die Klipper. Aktuelle gar nicht mehr. von der meiner Vorgängerin. Ja.
Ich hab einen Tripper mitgebracht.
Aber das Schöne ist, da haben wir beide was von.
Ja.
Ja. Nee, tatsächlich ist mein Bauch an den Einstichstellen von den Injektionen, von den Spritzen, die sind ja jetzt auch noch nicht so lange her, noch ganz empfindlich. Ich glaube, es liegt auch teilweise daran, weil ich ja immer sehr doll gekühlt habe.
Ja.
Was hilft beim Reinspritzen, weil es dann nicht so doll wehtut. Aber ich habe mir manchmal, glaube ich, leichte Verkühlung, Verbrennung? Verkühlung geholt. Ja, das ist eigentlich nicht so gut. Da hat sich die Haut dann teilweise gepellt. Und da gibt's echt viele Stellen am Bauch, die sich so supersensibel anfühlen.
Mhm.
Und das ist ganz komisch, weil wir mittlerweile so weit weg sind von Kinderwunschbehandlung und Kinderwunschzentrum, aber ich quasi noch so Spuren von der Behandlung habe. Es ist so ganz merkwürdig.
Aber ist das, wo die Einstiche waren oder eher die Oberfläche? Also wirklich, weil wenn du sagst, das hat sich gepellt, dann ist die Haut natürlich auch.
Ja, nicht Einstiche im Sinne von da, wo der Piekser war, aber vor allem von dieser Prolutex von den letzten Spritzen, die waren schon doll.
Mhm.
Und da war die Haut danach ja irgendwie, waren die Stellen sehr empfindlich, haben gebrannt und es hat wehgetan, wenn ich mich zum Beispiel so nach vorne gebeugt habe, wo du dann wieder ins Spiel kommst. Nee, aber ich glaube, es ist ein Mix aus dem und wirklich diesem, also ich als Laien, als Küchenhobby.
Als Löwin? Laien?
Als Hobbyärztin würde jetzt einfach mal sagen, dass das vor allem, glaube ich, von diesem sehr dollen Kühlen kommt,
ja.
Dass die Haut an den Stellen empfindlich geworden ist.
Nervenschädigung.
Genau. Ja. Und eine Sache, die ich auch immer mache oder gemacht habe und jetzt seit seit langer Zeit schon nicht mehr mache, ist, ich habe mir immer Shellack machen lassen, so alle drei bis dreieinhalb Wochen in einem Studio und mache das nicht mehr. Ich habe auch da viel drüber gelesen, gezielt, ob es da irgendwelche Studienlagen, Fakten zugibt, ist so geteilt. Also wo die sich auf jeden Fall scheinbar alle einig sind, ist, dass diese Dämpfe nicht so gut sind, wenn man die einatmet und dass in den meisten Studios ja die Fenster nicht geöffnet sind, vor allem nicht, wenn es draußen Winter ist und das wohl nicht so gut ist und man, wenn, dann sich mit einer Maske da reinsetzen soll.
Ich wollte gerade sagen,
kannst
du eine Maske tragen.
Ja, bei diesem Shellack oder überhaupt so bei Lack ist man sich wohl nicht ganz sicher, wie sehr das jetzt vom Körper aufgenommen wird und ich bin ja bei vielen Dingen auch, was so Ernährung angeht und so, nicht ganz so empfindlich, dass ich jetzt sage, um Gottes Willen, einmal, keine Ahnung was gegessen, ein Pilz, wo Erde dran ist, gegessen oder so, direkt kontaminiert, das nicht. Und ich hätte jetzt auch kein Problem, also jetzt nichts, wo ich sage, das würde ich nie im Leben, keine 10 Pferde bringen mich in so ein Studio rein. Aber irgendwie denke ich mir, es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ich kann es auch einfach lassen. Vor allem, wenn man es jetzt zweimal in diesen 9 oder 10 Monaten machen würde, würde ich sagen, ach komm, das passt schon, machen wir. Aber wenn ich da jetzt alle drei Wochen hingehen würde, das ist ja dann doch schon eine ganz schöne, auch ich kann nicht rechnen, weiß jetzt wieder nicht, wie oft das wäre, aber es wäre irgendwie oft bis
diverse Male.
Zum Geburtstermin. Ja, und da denke ich dann irgendwie, das muss ja nicht sein. Ja, deswegen, aber das fällt mir gerade auf, weil immer, wenn ich auf meine Hände runtergucke und die sieht richtig nackt aus für mich, weil ich sonst fast immer roten, also auch mal anderen, aber meistens roten Shellack habe, das, ja.
Ist immer Shade of Red.
Mhm. Ja, genau. So geht's uns offensichtlich gerade. Ja.
Du hast ja ganz schön ausgeholt, wie es dir so geht.
Ja, aber ich bin ja auch schwanger.
Ja.
Und das finde ich ein gutes Stichwort, weil was wir auch noch ein bisschen erzählen wollten, ist, was in den letzten zwei Wochen so passiert ist, was da so anstand, was genau von der letzten Aufnahme bis jetzt. Tatsächlich sind, glaube ich, nur zwei Termine gewesen, die wir hatten.
Das ist auch witzig, ne? Es wird weniger. Weil ich meine, was wir bis vor kurzem noch hatten, dass wir halt irgendwie dreimal die Woche irgendwie immer irgendwo hin, oder du vor allem natürlich, ne? Das ist verrückt, das ist auch so Prozess, dieses nicht mehr im Kinderwunsch zu sein, quasi nicht mehr in der Kinderwunschbehandlung, sondern einfach jetzt das sind alles die normalen Schwangerschaftsuntersuchungen. Ja. Das hat nichts mehr mit Kinderwunschbehandlung zu tun, nichts mehr mit da irgendwelcher Nachsorge oder irgendwas, sondern das ist einfach das, was alle Schwangeren quasi jetzt machen.
Ja, so, ja, so ein bisschen wie du gesagt hast, wir sind jetzt normale werdende Eltern quasi, oder wird uns zumindest so gesagt.
Ja.
Also genau. Ich habe von der letzten Aufnahme zu dieser heutigen die 12. Woche abgeschlossen. Das ist zum Beispiel passiert. Das ist ein krasser Meilenstein. Und auch wenn es natürlich nie eine Garantie dafür ist, dass nichts mehr passiert, sinkt die Wahrscheinlichkeit einfach immens. Und ich muss sagen, dass mir das tatsächlich geholfen hat. Das war eine Erleichterung irgendwie.
Ja, ich liebe das, dass man sich ja so ein bisschen natürlich ist es nicht nur eine gesellschaftliche Geschichte mit den 12 Wochen, ist ja dieses, ne, da sagt man es noch niemanden, und das fanden wir immer so ein bisschen, wieso wird einem das vorgeschrieben, 12. Woche, sagt man niemand, aber gleichzeitig nehmen wir diese 12. Woche gerne an als Grenze, wo man sich dann sicherer
das
fühlt.
Stimmt. Ja.
Da sind wir sehr gut drin, in die Sachen auswählen, wie man sie so braucht.
Weißt du, was aber, glaube ich, wichtig ist, das habe ich, glaube ich, in dem Zusammenhang schon mal gesagt, tatsächlich, ich glaube, also es geht gar nicht darum, dass jetzt alle vor der 12. Woche schon sagen, dass sie schwanger sind und darüber reden. Es geht nur darum, eine freiere Wahl zu haben und nicht verurteilt zu werden, wenn man es vorher macht, weil das sehe ich in diesem Internet auch ganz, ganz oft, wenn Frauen, vor allem halt Personen des öffentlichen Lebens, das früher teilen, sind die Kommentarspalten voll von, ehrlich gesagt, sehr, sehr oft anderen Frauen, die sagen, sowas erzählt man nicht vor der 12. Woche. Sowas macht man nicht. Wenn jetzt noch was passiert, dann.
Ja,
und ich glaube,
dann wäre es eh passiert.
Und ja,
man kann
aber so,
man muss nicht alleine in seinem Kämmerchen trauen, sondern kann halt mit seinen Leuten reden.
Genau. Aber, mit seinen Leuten oder halt dann der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, dass es vor allem darum geht, die Entscheidung freier fällen zu können.
Ja.
Es muss trotzdem nicht heißen, dass dann jede Frau oder jeder, der ein Kind erwartet, das schon vor der 12. Woche sagt, aber das freier entscheiden zu können. Ich glaube,
darum
geht
es. Also muss man ja auch ganz ehrlich sagen, die Leute sollen sich alle mal, die sollen sich mal alle zusammenreißen und die Leute machen lassen, wenn jemand schwanger ist und möchte das in der 2. Woche jemandem sagen.
In der 2.
Go for it.
Es ist halt dieses Tabu. Solange das mit einem Tabu belegt ist, glaube ich, ist es schwierig.
Ja, genau. Aber deswegen einfach machen und lass die Leute in Ruhe. Und wenn die das sagen wollen, dann sollen sie
lass
sagen.
Lass die Leute reden und hör ihnen nicht zu. So, genau. Also das ist auf jeden Fall bei uns passiert. Wir haben die 12. Woche abgeschlossen. Und genau, sind jetzt über diese magische Schwelle rübergekommen. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass mir das eine gewisse Erleichterung verschafft hat, auch obwohl ich wusste, dass nicht am Tag des Wochenwechsels zur 13. Woche um 0 Uhr 0 und 1 Minute ich jetzt einen Garantieschein und ein Zertifikat bekomme, das heißt, nichts mehr passiert. Aber ja, genau, diesen Meilenstein können wir einen Haken hintermachen, können wir eine Milestone-Fotokarte machen. Und dann stand die erste Feindiagnostik an.
Ich wollte gerade sagen, das geht nämlich einher mit quasi, man verlässt die 12. Woche, dann steht der nächste große Termin an. Der, glaube ich, ja auch nochmal einfach ein Schritt fürs Gefühl ist auch noch.
Total.
Ne?
Muss man dazu sagen, dass das, wenn ich richtig informiert bin, eine freiwillige Leistung, also ein freiwilliger Termin ist, das muss man nicht machen.
Und freiwillig heißt für uns Pflicht.
Ja, heißt nicht Pflicht, aber sowohl die Ärztin unsere Ärztin in der Kinderwunschklinik als auch meine Frauenärztin haben uns ja dazu geraten, weil der Weg dahin jetzt etwas spezieller war. Und es war natürlich eh schon aufregend, also die Feindiagnostik ist das erste große Screening. Da wird das ganze Kind mit einem sehr ausführlichen Ultraschall untersucht, wird quasi vermessen. Es wird geguckt, ob alle Organchen, muss man ja sagen, die sind ja so klein, ob alle Organchen, die man da so sieht, gut aussehen und ob es einfach so aussieht, als ob es dem Kind da unten gut geht und alles okay wäre. Und das war ja eh schon aufregend und dazu kam, dass wir gerne diesen Bluttest für das Geschlecht machen lassen wollten. Genau. Und wir hatten vorher kein Gefühl, was es wird, ne? Also wir haben mal das gesagt. Ich glaube, dass wir minimal dazu tendiert haben, dass es ein Junge wird, weil wir ja so einen Spitznamen für das Viech haben. Und der ist halt der. Also der Artikel ist männlich. Und deswegen, also habe ich zumindest gemerkt, dass so in meiner, wenn ich darüber spreche oder so, ich dann er oder der sage, weil halt dieser Spitzname männlich ist.
Ja, Aber ich glaube vor allem, also was ich für mich sagen kann, ich hatte keine Tendenz in dem, was ich mir wünsche. Also gar nicht tatsächlich. Für mich ist es völlig Wurst, ob Männlein oder Weiblein. Ich kann, also wirklich, ich habe da keinerlei Bevorzugung im Gefühl, ob das jetzt ein Junge oder ein Mädchen wird, dass ich da so gar nicht reingehe und denke, oh Gott, bitte. Sondern das ist für mich irgendwie, ich kann mir das mega gut vorstellen mit einer Tochter, ich kann mir das mega gut vorstellen mit einem Sohn. Da bin ich total, total offen und frei. Und bei dir aber so ein, ne, bei dir gab's da so ein bisschen Wechsel manchmal.
Ja, ich hatte ja, also ich habe ja mir dieses Kinder bekommen schon mein Leben lang ausgemalt. Und in meiner Vorstellung hatte ich immer zwei Kinder. Also ich hörte immer zwei Kinder haben und beide, also beide ist jetzt auch mittlerweile bescheuert, aber ich bin halt in den Ende der 80er, Anfang der 90er, nee, ich bin 1988 geboren und da gab's, da wurden wir unterrichtet, dass es zwei Geschlechter gibt.
Ja.
Aber ich sag jetzt einfach mal, dass damals so in meinem Aufwachsen mein Wunsch immer war, einen Jungen und ein Mädchen zu haben.
Ja.
Mittlerweile, ja, ein als Jungen geborenen definierten und ein als Mädchen definiertes Kind. Und genau, weil ich einfach beides erleben wollte, weil ich mir beides total schön, also ich habe es mir einfach schön vorgestellt, beide Welten, wie das klingt. Aber es sind ja unterschiedliche Lebenswelten, muss man ja sagen, dass Dinge anders wahrgenommen werden. Natürlich jetzt ohne Klischees, das meine ich überhaupt nicht, aber trotzdem, ja genau, hätte ich mir irgendwie beides gewünscht. So, dann sind die Jahre vergangen und dann habe ich gemerkt, dass ich so eine leichte Tendenz habe, beziehungsweise dass ich dachte, oh, ich hätte, glaube ich, als erstes am liebsten einen Jungen, ein als Jungen geborenes Kind, weil ich mit null männlichen Bezugspersonen aufgewachsen bin. Wir waren immer nur zu dritt eigentlich hauptsächlich, meine Mutter, meine Schwester und ich, und es gab da auch nie irgendwie einen neuen Mann oder eine Vaterfigur oder irgendwas, und wir hatten auch, also unsere Familie war relativ verstreut, bin zwar in Berlin geboren, aber die anderen sind dann irgendwann alle abgewandert quasi oder waren nie in Berlin. So dass jetzt auch keine, weiß ich nicht, kein Onkel oder Opa, der jetzt so im Alltag stattgefunden hat. Und irgendwie fand ich die Idee, oder den Gedanken total schön, ja, halt einen Jungen als Sohn zu haben, aufzuziehen. Und ehrlich gesagt auch den Gedanken, einen, das klingt jetzt richtig blöd, aber einen guten Mann heranzuziehen, weil ich, wenn ich so gesellschaftlich mir das so angucke, dann finde ich, dass, dass alles Mögliche, was von Männern gemacht ist, ob es jetzt Politik ist, Kriegsführung, also wirklich alles, oder Unternehmensführung, wie auch immer, ja, das ist jetzt eine Vermischung von sehr vielen Themen, aber auch sowas wie Gewalt an Frauen oder keine Ahnung. Also das sind immer so Themen, wo ich das Gefühl habe, dass ganz oft so Männer nicht ausreichend sensibilisiert sind und noch mehr unter so Klischee und Schubladen denken. Dann Männer müssen stark sein, dürfen keine Gefühle, keine Emotionen zeigen, müssen irgendwie Karrieremenschen sein, sind diejenigen, die nicht bei den Kindern zu Hause bleiben und so. Und ich einfach die Vorstellung schön fand, einen empathischen, aufgeklärten Mann zu erziehen oder zu versuchen, das, was mir möglich ist, zu versuchen, so einem Kind auf den Weg zu geben. Ja. Und dann habe ich vor einer Weile mit einer Freundin, mit deiner besten Freundin drüber gesprochen. Und wir haben so ein, also muss man auch dazu sagen, das ist jetzt alles sehr theoretisches Denken. Am Ende ist es natürlich scheißegal. Vor allem haben wir so lange auf dieses Kind gewartet, das ist völlig wurscht, was ist. Also wirklich komplett egal. Es geht hier gerade nur so ein bisschen um Luftschlösser und was man sich früher mal gedacht hat. Genau. Und deine beste Freundin hatte so eine Theorie. Und zwar hat sie mir gesagt, dass sie, die hat ja schon ein Kind. Und die hat mir immer gesagt, dass sie, oder hat mir dann gesagt, dass sie immer auch sich gewünscht hat, beides zu haben. Und dass sie aber dachte, irgendwie so eine Tochter zu haben als Frau ist ja nochmal so besonders, weil es irgendwie ja wie so eine kleine Version von einem selber ist, weil man sich wahrscheinlich gut reinfühlen kann und weil es einen vielleicht auch nochmal so an die eigene Kindheit oder so erinnert, es einem dass es ein Meer ist, ist jetzt wahrscheinlich bescheuert, aber denkt man vielleicht. Und dass sie gedacht hat, wenn das erste Kind ein Mädchen ist, dann ist sie erleichtert, weil dann ist das schon mal safe.
Ah, ja, okay.
Und wenn das zweite dann auch ein Mädchen ist, dann, also sie hätte eh auch alles angenommen, das muss man jetzt glaube ich nicht dazu sagen, alles okay, aber ja, wie gesagt, wenn man da so ein bisschen drüber rumphilosophiert und wenn das zweite dann auch ein Mädchen gewesen wäre, dann wäre es so. Aber wenn das erste ein Junge gewesen wäre, wäre es unentspannter gewesen, weil sie dann gedacht hätte, hoffentlich wird dann das zweite ein Mädchen so. Und als ich ihren Gedanken dann so gefolgt bin, habe ich gedacht, stimmt, das ist wahnsinnig.
Das mache ich auch.
So geht's mir auch. Aber ich glaube, es ist bescheuert, weil wenn man dann.
Das ist bescheuert. Ja, also nicht, dass sie bescheuert ist, aber
nee, sie ist
jetzt gerade in unserer Situation.
Nicht nur in unserer Situation, muss ich sagen. Und ich meine, sie hatte überhaupt keinerlei Kinderwunschbehandlung und hat gar nichts mit diesem Thema zu tun. Und selbst für sie wäre es am Ende total egal gewesen. Weil darauf kommt es ja nicht an. Und das sagt ja auch nichts darüber aus, was du für eine Bindung oder für eine Beziehung zu deinem Kind hast oder ob du dich mit deinem Kind identifizieren oder das lieben kannst. Das ist
aber,
ja total.
Aber es gibt schon auch Leute und glaube ich auch nicht wenige, die immer das gleiche Geschlecht kriegen und quasi erst aufhören, wenn sie dann einmal das andere kriegen.
Ja, das stimmt. Habe ich auch schon ganz oft gehört tatsächlich.
Also kenne ich auch mehrere.
Ja,
also
stimmt.
Aus unserer Generation, aber auch aus der
älteren
Elterngeneration quasi.
Ja, ja.
Wo das ganz klar zur Erkenntnis, dass es anscheinend ein Kriterium gab, wo es dann das letzte Kind war.
Aber das finde ich ein sehr riskantes Vorgehen, weil du weißt ja nie, ob du es noch schaffst. Es gibt ja auch Familien, die haben dann irgendwie 7 Töchter oder so.
Ja.
Oder, keine Ahnung, 8 Söhne. Und dann musst du irgendwann sagen, es ist ja kein Computerspiel. Dann sagst du halt irgendwann, ja, dann hören wir wohl mal auf und bist aber nicht am Ziel angekommen. Weiß ich nicht, ob ich das, also ja, dieses Geschlechterding ist eh, ich finde.
Eh Quatsch.
Ja, es ist eh Quatsch, aber ich finde, wie bei vielen anderen Dingen, nur weil es am Ende nicht zählt, kann man ja trotzdem mal so drüber spinnen und nachdenken.
Ja, klar.
Aber genau, dann hatte sie mich irgendwie mit diesen Gedanken angesteckt und dann habe ich gedacht, ja stimmt, wahrscheinlich würde es mich mehr beruhigen, wenn das erste wenigstens ein Mädchen ist. Und so sind wir dann zu diesem Termin quasi hingegangen. Genau, da hatte ich noch vorher die Ansage bekommen, dass ich 2 Tage vorher den Bauch nicht eincremen oder einölen soll. Das hat, glaube ich, was mit dem Ultraschall zu tun. Das ist ja, Feindiagnostik ist ja einfach ein sehr ausführlicher Ultraschall, das heißt genau mit dem Ultraschallgerät. Und ich sollte mit einer vollen Blase kommen. Das kenne ich ja jetzt mittlerweile. Meine Blase war so voll, ich bin fast geplatzt. Ich würde sagen, ich habe einen guten Job erledigt. Und ich war aber auch sehr angespannt vor diesem Feindiagnostik. Termin, Ersttrimester-Screening heißt es ja auch, weil der Arzt, den wir da uns ausgeguckt haben, der auch so eine Koryphäe auf dem Gebiet ist, also es ist so einer der bekanntesten irgendwie oder größten, zu dem man geht oder ja, der so einer der besten sein soll und ich sag mal, mit Koryphäen, vor allem männlicher Art, habe ich jetzt nicht so positive Erfahrungen gemacht, aber meine Bedenken waren unberechtigt, beziehungsweise sind nicht eingetroffen. Das war ein unfassbar netter, sympathischer Arzt. Ja, total. Super ruhig, irgendwie so verbindlich, finde ich, ist eigentlich so ein olles Wort. Aber er hat
einen so richtig, also man kommt ja in eine Praxis und dann gerade auch, wenn da so viele Geräte sind, wie bei so einem Screening, ne, dann ist das ist ja schon so ein relativ, oder ich finde zum Beispiel ein beeindruckender Ort irgendwie so, ne, so ein bisschen.
Ein beeindruckender Ort.
Na ja, klar, da sind super viele, super teure Geräte. Und der hat.
Das habe ich doch auch gesagt, als ich das erstmal deine Hose aufgemacht habe.
Richtig.
Beeindruckender Ort.
Ja. Teure Geräte vor allem auch. aber der hat einem. Ich habe mich sofort total willkommen gefühlt. Der war total nett und total offen und so. Ja, gar nicht so dieses hier, ich bin jetzt hier der Engel in Weiß und ich erzähle euch, wie es abgeht hier und was es ist und dann machen sie mal frei hier, ich zeige euch mal, wie das geht. Wie so andere Ärzte. Fand ich sehr angenehm.
Ja.
Sehr netter Mann.
Super sympathisch. Ich habe auch gleich am Anfang gefragt, ob du filmen darfst, um das als Erinnerung zu haben. Hat er auch direkt ja gesagt und genau, hat dann mit dem Ultraschall angefangen und halt einfach immer erklärt, was er da gerade macht, was er sieht, hat zwischendurch immer gefragt, ob wir eine Frage dazu haben oder hat gesagt, sagen Sie Bescheid, wenn irgendwas unklar ist. Ich finde, er hat das ganz, ganz toll gemacht.
Auch super detailliert, ne?
Ja,
also, dass
und
man
das ist jetzt das Krasse.
Ja.
Ey, ich konnte es nicht glauben. Es ist natürlich, ich glaube, man kann gar nicht wirklich Farbe sagen, aber es ist so in so Gelb-Orange-Tönen dargestellt worden.
Mhm.
Also ja, Farbe stelle ich mir irgendwie anders vor.
Du meinst jetzt dieses 3D-Ding, ne?
Nee, nicht nur das, sondern auch das, ich weiß nicht, wie man diese unterschiedlichen Arten dann nennt, aber der hat ein ganz, also es ist jetzt nicht wie beim ganz normalen Ultraschall, wo alles schwarz-weiß ist, sondern genau, das war irgendwie so, wenn es nicht in die Persönlichkeitsrechte des Kindes eingreift, kann ich ja zum Herauskommen dieser Folge vielleicht mal quasi einen Ausschnitt dazu, wie man das gesehen hat. Das war so faszinierend, weil es einfach aussah wie ein Mensch.
Mhm.
Es war völlig verrückt, hat auch ordentlich gestrampelt. Ich sage jetzt mal noch S dazu. Und der hat dann einen Ultraschall gemacht von allen Gliedmaßen, vom Herz, vom Magen, von der Niere, was ich auch wirklich mindblowing fand, dass er meinte, er guckt sich jetzt mal die Niere an und abgesehen davon, dass er da überhaupt was erkannt hat, dass da halt so ein kleines schwarzes Fleckchen war und er erkennt, welches Organ das ist und das jetzt auch schon alles da ist.
Ja.
Also völlig verrückt, hat die Knochen geschallt und vermessen und ja, es ist alles optimal. Er hat dann immer was dazu gesagt und meinte, es ist alles wunderbar, genauso wie es sein sollte. Und ich habe ihn dann noch gefragt, ob er einmal ganz messen kann, wie groß es ist und das waren 10 Zentimeter. Und ich finde es total krass und konnte das gar nicht glauben, dass man ein 10 Zentimeter großes Kind in sich hat und es nicht spürt. Finde ich völlig verrückt.
Echt absurd.
Ja, er meinte halt, das kommt noch, aber das ist ja von so einem kleinen Schullineal noch mal so ein Drittel weg. Aber ich finde, das ist schon riesig.
Ja.
Also ich habe noch nie was gegessen, ich habe noch nie was runtergeschluckt, was so groß ist.
Ja, und wahrscheinlich ist es ja noch sehr weich, ne? Das ist ja...
Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie viel 100 Gramm, müsste ich nochmal gucken, habe ich mir notiert, aber
ich bin mir sicher, dass ein 10 Zentimeter Lineal wehtun würde.
Ja, höchstwahrscheinlich. Achso, und dann hat er noch gefragt, ob wir, falls er was sieht, das Geschlecht wissen wollen.
Ja.
Wir hatten das ja auch vorher gesagt, dass wir das testen lassen wollen und meinten dann aber ja, falls er was sieht, soll er was sagen. Und dann meinte er, dann gucke ich mal zwischen die Beine und hat dann nachgeguckt und uns auch erklärt, das fand ich auch sehr nett, dass er erklärt hat, nach was er jetzt guckt, weil man kann das irgendwie nicht ausrechnen, aber anhand von irgendwelchen Winkeln erkennen, ob das jetzt ein sehr mächtiges weibliches Geschlechtsorgan ist oder einfach ein männliches. Und dann meinte er, ist sich ziemlich sicher, dass das ein Junge ist und hat dann gesagt, er guckt im Laufe der Untersuchung des Ultraschalls nochmal. Ja, hat dann nochmal geschaut und meinte, nee, er ist sich schon sehr sicher, das ist ein Junge.
Ja.
Und dann am Ende sollten wir ankreuzen, was wir überprüft haben oder nachgeguckt haben wollen. Und da habe ich gesagt, dass ich trotzdem, weil er klang zwar sehr überzeugt, aber wie oft habe ich diese Geschichte schon gehört, dass, also es hat ja jetzt eh keine großen Auswirkungen. Wir würden ja jetzt nicht das Zimmer blau streichen, wenn es ein Junge ist und rosa, wenn es ein Mädchen ist. Aber trotzdem, wie oft habe ich das gehört, dass mit einem Mädchen gerechnet wird und kurz vorher heißt es doch ein Junge oder bei der Geburt oder halt umgekehrt. Und ich kann auch nicht richtig sagen, warum ich das gerne so genau wissen will, aber irgendwie, wollte ich das genau wissen. Und dann habe ich halt angekreuzt, dass trotzdem dieser Test noch mitgemacht wird. Das kostet, glaube ich, 16 Euro und da gucken die halt im Blut nach dem Chromosom. Und dann hat er gesagt, machen Sie das, aber wird Ihnen, Junge, 17 Euro umsonst ausgegeben. Also er war sich seiner Sache sehr sicher. Genau, und dann haben wir den nächsten Termin schon ausgemacht für den nächsten großen Screening. Das ist dann in der 22. Woche, glaube ich. Genau. Und dann sind wir rausgegangen und dann habe ich gemerkt, krass, ich merke zwar an mir immer noch keine große Veränderung, dass ich jetzt irgendwie schon was sehe oder was fühle, aber ich realisiere es jetzt besser, weil ich einmal gesehen habe, in einem sehr hochauflösenden Ultraschall, was da drin ist und dass das Herz schlägt und da Blut durch die Nabelschnur läuft.
Und ich finde tatsächlich, und es ist wieder, wir reden ja oft über diese Schritte, aber auch dieses Wissen, also dieses Wissen des Geschlechts, also egal welches, ne?
Macht es greifbarer.
Macht es noch realer.
Das stimmt, ja.
Also völlig egal, was es jetzt irgendwie ist, das ist aber das zu wissen, weil es ist halt wieder so ein Schritt, ne? Es ist wir sind weit weg von dem Zellhaufen. Wir sind weit weg von der Garnele mit Herzschlag.
Ja.
Wir sind jetzt bei einem Mini-Menschen mit einem Geschlecht.
Ja.
So.
Ja, erstmal mit einem Geschlecht, welches auch immer er sich dann später aussucht.
Ja, das ist ja eh egal.
Ja, aber es hat sich auch noch was bestätigt, was ich vorher mir schon gedacht habe. Ich würde jetzt gar nicht sagen gehofft habe, aber mir schon gedacht habe. Ich hatte null Enttäuschung jetzt irgendwie, dass ich dachte, jetzt wird's ein Junge, ich hatte mir doch so ein Mädchen gewünscht. Das hatte ich überhaupt nicht, sondern es war einfach nur so, wie du gerade gesagt hast, zu wissen, was es werden soll, hat es so viel greifbarer gemacht, dass ich musste die ganze Zeit auch grinsen, weil ich dachte, krass, jetzt können wir irgendwie, jetzt kann man das, was da in einem ist, und das hat, war ehrlich gesagt, hat, war das so ein bisschen alienmäßig auch zu sehen, wie sich das bewegt und zu denken, dass das gerade in meinem Bauch ist. Aber jetzt kann man das irgendwie, weiß ich nicht, kann das nicht beschreiben. Jetzt kriegt das irgendwie noch mehr Gestalt. Das nimmt irgendwie jetzt noch mehr Form an, weil, man sich bestimmte Dinge schon vorstellen kann oder so wie wenn man irgendwo, man sieht ein Foto von einer Person und weiß gar nichts über die oder man sieht ein Foto von der Person und jemand sagt, ja, das ist die Angela ist 28 Jahre alt, die isst gerne Sushi, Kohlrabi-Suppe und trinkt gern Bubble Tea. So, dann habe ich schon ein viel besseres Bild von der Person, von der Angela und weiß, wie die, oder nicht weiß, aber kann mir so vorstellen, wie die so drauf ist und was die so mag, als wenn mir jemand einfach nur ein Bild hinlegt und sagt, hier, das ist ein Mensch.
Ja.
So, das hilft irgendwie schon mal so ein bisschen, vermeintlich zumindest, finde ich, diesem Wesen so näher zu kommen.
Mir hilft ja immer zu sehen, was für Schuhe die Leute tragen.
Ja, der hat jetzt keine Schuhe an halt.
Ja, wär ehrlich gesagt gut. Dann könnte ich ihn jetzt schon besser einschätzen, was für ein Typ er ist.
Ja, unfortunately not.
Ja.
Ja. Ja, genau, das war dieser Termin und ja, seitdem fühlt es sich tatsächlich ein bisschen realer an.
Ja, da wollte ich dich nämlich gerade fragen.
Ja.
Weil für mich war dieser Termin tatsächlich einfach so ein krasser Turning Point. So dieses, also nochmal, bei mir war das, glaube ich, ja eh immer ein bisschen schneller als bei dir, aber bei mir war das jetzt auch nochmal, jetzt ist es so, jetzt haben wir sogar schon Geschlecht.
Ja.
Also das ist halt so, also fühlt sich jetzt alles so gut und so real an, dass ich einfach, wir sind einfach so safe schwanger und safe werdende Eltern irgendwie so, ne?
Ja.
Also mal gucken, was alles noch kommt. Aber stand jetzt einfach so, dass ich bin da angekommen in dieser Phase quasi, ohne irgendwie so richtig habe ich es noch nicht realisiert, sondern nee, ich hab das schon richtig realisiert. Ist es bei dir jetzt anders seit der Feindiagnostik?
Also ich muss sagen, ich hatte ja vorher vor allem vor einer Sache ganz doll Angst. Oder was heißt ganz doll, ist auch übertrieben. Aber die war so ein mulmiges Gefühl, dass das noch weggeht, sag ich mal. So, dass das einfach eines Tages nicht mehr da ist. Und da gibt es ja auch bestimmte Dinge, die dann darauf hindeuten, dass das nicht überlebensfähig ist. Und dass sich das von selbst verabschieden wird quasi. Und diese 12. Woche, die ist ja immer so ein Näherungswert, so eine Schwelle, wo man sagt, ab dann ist es unwahrscheinlicher, aber eine Garantie kann dir natürlich trotzdem keiner geben. Und einfach nur, weil eine bestimmte Woche überschritten wurde, heißt es nicht, dass es dem Wesen da drin gut geht und alles mit dem okay ist und das die nächste Zeit gut schaffen wird. Aber diese Feindiagnostik zu haben und diese Bestätigung zu bekommen, hey, dem, also jetzt kann man ja auch dem sagen, dem geht's gut, so ist alles super, der Blutkreislauf, der findet statt, der bewegt sich und irgendwie, der wird jetzt, es sieht nicht so aus, als würde der jetzt bald sich verabschieden aus deinem Körper.
Ja.
Das war wirklich so, dass ich zum ersten Mal ein bisschen aufatmen konnte, was ich mir vorher in Anführungsstrichen versprochen habe oder womit ich gerechnet hatte mit diesem, bei diesem Herzschlagtermin, also erstmal bei diesem Termin ist da was drin, dann dieser Herzschlagtermin, dann der Mutterpass, die 12. Woche und all das ist immer eingetreten, aber dieses Gefühl hat sich überhaupt nicht eingestellt von Erleichterung. Und jetzt aber in so einem fortgeschrittenen Stadium einmal da reingeguckt oder drauf geguckt zu haben und die Info zu bekommen, ey, dem Wesen geht's gut und es sieht wirklich nichts deutet darauf hin, dass das jetzt abgeht oder sich verabschiedet. Das war für mich wirklich so, dass ich zum ersten Mal ein bisschen loslassen konnte und einfach darauf vertrauen konnte, das bleibt jetzt auch da. Und ich habe, also es gibt natürlich super viele Geschichten, von denen ich auch immer irgendwelche mitbekommen habe, nicht im Freundeskreis, glaube ich, aber so, ja, ob es jetzt Social Media ist oder Hörensagen oder eine Bekannte von einer Freundin von einem Kumpel hat erzählt, dass Kinder auch oder Embryonen auch später noch abgehen können. Aber nicht immer, aber oft gibt es Dinge, die dann darauf hindeuten. Klar, manchmal passiert es auch einfach aus heiterem Himmel und niemand weiß, warum. Doch, stimmt, das habe ich im Bekanntenkreis schon mal mitbekommen. Aber möchte jetzt auch niemanden triggern, deswegen gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Und das war halt einfach eine Angst von mir. Und die ist jetzt tatsächlich kleiner geworden. weil erstmal nichts darauf hindeutet, so dass ich jetzt langsam darauf vertrauen kann und auch den Gedanken ein bisschen mehr zulassen kann, da ist jemand in mir, da wächst jemand in mir und wird irgendwie immer größer.
Und der sieht ja
größer.
Auch schon einfach aus wie ein Mensch.
Das fand ich verrückt. Ich habe übrigens nicht das Gefühl, dass ich schon eine Art Charakter erkannt habe. Das sah für mich eher aus wie so ein x-beliebiger Embryo in so einem Glas im Naturkundemuseum. Ja. Also für mich hatte der, wenn ich von Freundinnen die 3D-Bilder gesehen habe, die hatten schon so eine charakteristische Stupsnase oder irgendwie Gesichts Züge, die mich total dann an die Mutter oder den Papa von dem Kind jeweils erinnern. Das habe ich jetzt bei unserem gar nicht gesehen. Es war halt einfach so ein, für mich so ein 0815 Embryo in der, was war das, 13. Woche oder so. Ja, genau. Das war so unser größter Termin, den wir hatten in den letzten 2 Wochen. Und natürlich,
ich finde, es war an sich der größte Termin.
Das stimmt, ja. In der also ganzen Zeit,
persönlich.
Seit es geklappt hat, ne?
Ja. Für mich persönlich, weil für mich waren die, also ich war halt auch direkt dabei, ich war ja natürlich beim Transfer nicht dabei, also nicht neben dir, nicht dabei in dem Sinne. Und deswegen glaube ich, dass für mich war das jetzt im ganzen Prozess der größte Termin, weil das jetzt so ein, der Meilenstein überhaupt ist in der Schwangerschaft, im Schwangerwerden, in allem, was bisher war, bis jetzt.
Ja, und gestern hatten wir auch einen großen Termin, finde ich, so kann man das sagen. Wir hatten nämlich unseren Jahrestag.
Ja.
Und ich muss sagen, das war ein wirklich.
Schön, dass du dich erinnerst.
Ja. Was soll denn das heißen?
Na, du hast ihn nicht vergessen.
Nee,
aber
das nicht.
Ein bisschen, also, wir haben den schon anders verbracht.
Ja, ist auch eine besondere Zeit gerade. Und besondere Zeit ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, der geht in unsere Jahrestaggeschichte ein. Wir, das muss man dazu sagen, wir sind zu jedem Jahrestag in dem Restaurant, wo wir unser erstes Date hatten und gehen da essen, waren also gestern Abend essen und versuchen auch immer an dem Tisch zu sitzen, wo wir unser erstes Date hatten.
Ja, ich habe dich überrascht mit einer Reservierung in dem Restaurant, wo wir jedes Jahr...
Ich konnte mir
jetzt
schon denken.
Ja. Ich habe dich überrascht mit deiner Reservierung in dem gleichen Restaurant, wo wir jedes Jahr zu diesem Datum hingehen. Ja. So überrascht habe ich dich.
Und ich hatte richtig Bock.
Aber du warst ein bisschen überrascht. Weil du hast, muss man ehrlich sagen, du hast nicht wirklich dran gedacht. Nicht so richtig dolle. Also gar nicht.
Möchte ich mich jetzt nicht so äußern.
Hast du nicht.
Ich habe auf jeden Fall Bock gehabt, da Nudeln mit Garnelen zu bestellen, weil die auf der Karte standen. Und muss ich auch sagen, weil alle anderen Sachen so fleischlastig waren, dass ich mir das nicht vorstellen konnte. Oder irgendwelche Dinge drin hatten, die man auf gar keinen Fall essen darf. Habe natürlich extra parallel bei Google nachgeguckt, darf man das essen oder nicht. Und da stand, dass es eine vertrauenswürdige Einrichtung sein muss und dass die Garnelen sehr, sehr gut durch sein sollten. Das heißt, ich habe beim Bestellen gefragt, ob die bitte ganz, ganz gut durchbraten können. Ja, können sie, hat er gesagt. Dann dachte ich, geil, mega. Hab mich total darauf gefreut. Wir haben aufs Essen gewartet. Dein Essen kam. Oder unser Essen kam gleichzeitig, glaube ich.
Es kam gleichzeitig. Ich hatte Pizza.
Du hattest Pizza, genau. Das Essen kam gleichzeitig. Es steht vor mir und ich merke sofort, mir ist kotzübel. Ich kann nicht ein Stückchen davon essen. Ich habe es dann so ein bisschen probiert, pseudomäßig, damit die das nicht sehen und denken, irgendwas ist falsch, weil die konnten natürlich überhaupt nichts dafür. Aber es ist wie jedes Mal, haben wir schon mal drüber geredet, sobald wir im Restaurant sind. Ich habe sogar noch Bock auf die Sachen. Ich sehe das bei den anderen. Ich rieche es. Ich freue mich total. Dann steht's vor mir und ich möchte nur noch würgen. Ich habe dann so da wirklich so alibimäßig drin rumgestochert.
Du hast wirklich nichts davon gegessen.
Nee. Ich glaube, 2 Nudeln oder sowas habe ich davon gegessen. Und dann habe ich zu denen gesagt, mir ist leider im Moment ein bisschen übel. Können Sie es mir einpacken zum Mitnehmen? Und wir mussten dann auch sehr bald gehen, weil mir so schlecht geworden ist, dass ich es nicht lange ausgehalten habe.
Man kann sagen, wie es ist. Du hast mich ein bisschen gehetzt mit
meiner
Pizza.
Es tat mir total leid. Ich habe dich richtig gestresst. Du meinte, wir müssen los. Und habe das mitgenommen, das Essen, und wusste in dem Moment schon, wo ich gefragt habe, ob sie es einpacken können, ich werde es auf gar keinen Fall essen. Es ist wirklich, ich glaube, wir können es für die nächste Zeit einfach streichen. Es bringt nichts. Ich habe beim Bestellen den größten Bock da drauf und in dem Moment, wo es kommt, denke ich mir, ich kann nicht ein bisschen davon essen. Egal was es ist, ich probiere jedes Mal was anderes aus. Ah, das Einzige, was geht tatsächlich, ist Salat mit nicht verrückten Ingredienzien.
Ja.
Das geht. Aber alles, was irgendwie gekocht ist, es funktioniert einfach nicht. Ja.
Das war tatsächlich so ein bisschen...
Schade.
Ja, es war schade.
Es war schade, die Maus. Ja.
Es war schade, es war ein bisschen gehetzt. Mein Essen war super. Aber dann sind wir einfach wieder.
Dann sind wir einfach
wieder.
Du bist
tatsächlich unverrichteter Dinge wiedergegangen.
Ja, es hat nichts geholfen, das ging nicht anders. Wir sind dann einfach gegangen. Ja. Ja, und an diesem Stand befinden wir uns jetzt. Wie gesagt, heute war Wochenwechsel, Schwangerschaftswoche 15 und die nächsten Pläne sind, dass wir heute Abend auf den Weihnachtsmarkt gehen, because it's Christmas season und tatsächlich nächste Woche, da können wir dann nächstes Mal von erzählen, steht noch was ganz Aufregendes an und zwar lernen wir da unsere eventuelle Wochenbetthebamme kennen, also die Hebamme, die uns oder mich oder uns und das Kind oder mich und das Kind, wie auch immer, uns alle drei, vier mit Balu, Bene und das Kind im Wochenbett betreuen wird. Genau, ich habe eine, wie ich finde, ganz, ganz sympathische gefunden oder ist mein Eindruck. Und die kommt nächste Woche abends uns besuchen, also kommt zu uns zum Kennenlernen. Und wenn zwischen, beschnuppern wir uns und wenn zwischen uns all die Chemie stimmt, dann wird das die Hebamme, die uns ab der Geburt begleiten wird.
Spannend.
Genau. Auf jeden Fall. Ja, echt spannend. Genau, das ist so das Nächste, was ansteht. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns jetzt gleich mal fertig für, ich bin sehr gespannt auch, wie es auf dem Weihnachtsmarkt werden wird mit so Essen und Gerüchen
so,
und so.
So Grillgerüche.
Ja,
und so.
Ich bin krass gespannt, weil, also ja, das Thema Restaurant ist ein Thema für sich. Mal gucken, was mein Körper und mein Magen so auf dem Weihnachtsmarkt machen. Sonst nehme ich einfach einen Fencheltee mit im Thermobecher.
Aber da gibt's doch so, immer so Kinderpunsch, ist ja ein bisschen wie Tee.
Mit sehr viel Zucker, aber passt schon.
Ist auch gut.
Kriegen wir hin.
So gut, hast du vielleicht Tee und den Traubenzucker in einem.
Ja, Dad. Bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.
Tschüssi.